ist bei der WM-Vergabe alles mit richtigen Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Vor 3 Tagen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Schönen guten Tag, liebe Hörer. Hier ist wieder Liebling Bossmann mit seiner 30. Folge. Heute ist der 9.6.2023. Ich bin Fabian Reinholz, mit mir am Tisch sitzt Holger Jakob. Und wir grüßen euch ganz herzlich zu bestem Sommerwetter. Draußen sind es 28 Grad. Hallo Holger.
Hallo Fabian, hallo in die Runde. Ja,
ich führe gleich mal ein. Heute geht es um das Thema Spielervermittlung im Fußball. Und das ist ein Thema, was uns schon ganz nah, ganz lange auf den Nägeln brennt. Dazu wollten wir immer mal eine Folge machen. Wir wollten aber auch dazu immer Experten haben, mit denen wir ein Interview machen können und Infos aus erster Hand bekommen, weil Spielervermittlung so ein bisschen so eine graue Wolke irgendwie ist. Man weiß ein bisschen was aus der Praxis, aber genaueres, was so Spielerberater eigentlich machen, welchen Background sie haben, wie so die Interessenlagen sind und ob es wirklich so schlimme Gauner sind oder eigentlich ganz feine Menschen, das weiß niemand so ganz genau. Da wollten wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich weiß nicht, ob wir es geschafft haben. Zumindest haben wir 2 Interviews, die wir im Rahmen dieses Podcasts hier einbetten. Die Interviews haben wir schon vor der heutigen Aufnahme geführt, ist sogar schon ein bisschen länger her. Holger, du hast mit Jonas Bär-Hoffmann gesprochen, das war, glaube ich, Ende April. Und dann haben wir mit der Spielerberaterin Jasmina Czovic gesprochen, Holger und ich, als wir auf dem Spobis waren. Und haben jeweils so ungefähr 30-minütige Interviews, die wir euch dann nachher auch im Rahmen dieser Folge einspielen. Zunächst mal, Holger, du bist frisch examinierter Spielerberater. Erzähl mal.
Korrekt. Also danke für die Einleitung und die Interviews waren wirklich sehr toll. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die beiden Interviews anzuhören. Beide extrem reich an Wissen und extrem in ihrer jeweiligen Materien drin. Insofern hört da gern rein. Ja, und jetzt zu meinem neuen Werdegang als Spielervermittler und berate auch hin und wieder Spieler und Berater auch dazu. Und da war mein Ansatz, dass ich auf jeden Fall dieses FIFA-Examen auch ablegen will, um da alle Möglichkeiten auch weiterhin zu haben. Das neue Reglement, das sogenannte FFAR, ist am 9. Januar in Kraft getreten und soll am 1. Oktober zur vollen Geltung kommen, dann auch in allen Mitgliedsverbänden der FIFA angewendet werden. Und ab dem Zeitpunkt sollen nur noch solche Personen bei Transfers mitwirken dürfen, die diese Lizenz haben. Und dafür ist eben das Bestehen des Examens erforderlich. Es gibt einige Ausnahmen für solche Vermittler, die schon lange tätig sind und die schon zur damaligen Zeit vor 2015 die Lizenz hatten.
Also man muss dazu sagen, diese Reglementierung des Berufsspielervermittler, die gibt es ja schon länger und es hat sich mal oder ein paar Mal jedenfalls, hat es Überarbeitungen dieses Reglements gegeben. Ich glaube, die letzte Überarbeitung war 2015, du hast es eben gesagt. Da war aber, glaube ich, keine Lizenzvoraussetzung, also beziehungsweise fiel die Lizenzpflicht da wieder weg, die vormals dann einmal eingeführt worden war. Bei einer der vorherigen Novellierungen. Und jetzt ist sie wieder da. Kannst du sagen, was eigentlich der Knackpunkt ist, warum es jetzt wieder eine Lizenz gibt?
Es soll eben eine gewisse Qualitätsstandard von Beratern und Vermittlern da sein. Und dann hat man dieses neue FFAR ausgearbeitet und mit dem Ziel eben diesen Markt wieder durch eine Lizenz insbesondere zu regulieren. Und wie du sagst, es gab ein Spielervermittlerreglement 2008 und dann gab es es 2015 und es wurde dann letztlich von der FIFA wieder sozusagen verworfen, weil es eben in den jeweiligen Verbänden etliche Klagen dagegen gab. Unter anderem auch in Deutschland, da ist die Klage gegen das alte Spielervermittlerreglement 2015 auch immer noch rechtshängig, mittlerweile beim BGH. Und da werden eigentlich im Juni die Entscheidungsgründe erwartet. Es kann jedoch sein, weil das neue Reglement auch schon wieder Gegenstand von gerichtlichen Verfahren ist, dass der BGH auch dieses alte Reglement nochmal dem EuGH zur Entscheidung vorlegt.
Das alte Reglement, damit ist aber das deutsche gemeint, ne? Also, ja, also man muss wissen, dass die FIFA hat ein Reglement und dieses Reglement muss umgesetzt werden in den jeweiligen nationalen Verbänden, wenn man so will, wie in der Europäischen Union, wo es irgendwie Richtlinien gibt und die müssen dann in nationales Recht umgesetzt werden, so muss das da eben auch geschehen. Und jetzt angegriffen und vom BGH liegt das 2015er Reglement des DFB.
Genau. Aber auch gleichzeitig vom Landgericht Mainz wurde dem EuGH das Neue zur Vorabentscheidung vorgelegt, mit den neuen Regelungen, wobei die Regelungen sich da teilweise auch überschneiden. Das hat auch Jasmina in dem Interview erwähnt. Das ist ein erheblicher Unterschied zwischen der alten Reglementierung oder der alten Regulierung. Nämlich da war es sozusagen dezentral vorgesehen, dass jeder Vermittler, der tätig ist, in dem jeweiligen Nationalverband des Spielers dann oder der Spielerin noch registriert werden muss. Und das fällt weg. Wenn man jetzt registriert oder wenn man jetzt die Lizenz bei der FIFA hat, muss man sich in den Nationalverbänden nicht mehr registrieren. Aber die nationalen Verbände müssen das FIFA-Reglement trotzdem noch umsetzen und entsprechende Maßnahmen ergreifen, damit es auch entsprechend enforced werden kann.
Okay, aber wenn jetzt ja unter anderem eben das aktuelle FIFA-Reglement angegriffen ist, nämlich in Mainz und in Dortmund unter anderem jetzt auch, da kommen wir dann gleich noch zu, dann würde das bedeuten, dass die Umsetzung erstmal auf sich warten lässt.
Ja, also das ist die entscheidende Frage, was dann tatsächlich passiert am 1. Oktober und ob es auch in anderen Mitgliedstaaten der EU noch Verfahren gibt, die dieses Reglement ganz oder teilweise zu Fall bringen, zumindest auf rechtlichen Wege. Also wie du sagst, wir werden gleich nochmal zur konkreten ersten Entscheidung des Landgerichts Dortmunds kommen, was da entschieden wurde. Entscheidend ist erstmal, hält die Lizenzierungsvorgabe als solche und hält der Stichtag 1. Oktober für die Lizenz. Und dazu gehört auch die Frage, wird eigentlich auch die Examenspflicht als solche angegriffen? Und es war jetzt hier im Fall Dortmund nicht der Fall, genauso wenig. Also Dortmund hat die generelle Lizenzpflicht und dieses Lizenzierungsexamen nicht angegriffen. Vielleicht nochmal kurz als Exkurs, wie das Examen ablief.
Warte mal, ganz kurz, also das da aus dem Netz lasse ich dich eh nicht raus. Das will ich noch wissen. Aber vielleicht noch mal kurz zu den anhängigen Verfahren, damit wir es so ein bisschen sortieren. Also Landgericht Dortmund hat Ende Mai eine einstweilige Verfügung erlassen auf Antrag eines oder zweier Spielerberater, deutscher Spieler oder Spielervermittler, einer davon Rechtsanwalt. Die haben eine einstweilige Verfügung beantragt gegen das FIFA-Reglement. Die einstweilige Verfügung ist erlassen worden, sodass die Umsetzung des FIFA-Reglements jetzt erstmal gestoppt ist, solange diese Verfügung in Kraft ist.
Gegen einzelne Bestimmungen des
Reglements. Gegen einzelne Bestimmungen, nicht gegen das Ganze, aber gegen einzelne durchaus wesentliche Bestimmungen, wo hingegen nicht gegen die Lizenz. Pflicht oder gegen den Umstand, dass man einen Test oder ein Examen machen muss. Ich will das jetzt nicht despektierlich als Test bezeichnen, hier ein aufwendiges Examen machen muss, um diese Lizenz zu bekommen. So, und nochmal kurz Exkurs für die Nichtjuristen: einstweilige Verfügung heißt, das ist jetzt ein gerichtliches Verbot, was vorübergehend in Kraft ist. Das kann natürlich wie immer mit Rechtsmitteln angefochten werden. Da kann jetzt eine Berufung eingelegt werden. Es wird vor das OLG Hamm gehen und dann ist aber Feierabend und dann muss gegebenenfalls, wenn die Verfügung bestehen bleibt, muss ein Hauptsacheverfahren geführt werden. Also das kann noch ein langer Prozess werden. Mhm. Was stört die Spielerberater oder was stört denn die Antragsteller an diesem neuen Reglement vor allem? Also es sind ja einige Punkte, die da angegriffen wurden, aber was sind so die wesentlichen? Was würdest du sagen?
Also gehen wir jetzt zuerst mal Landgericht Dortmund durch.
Okay. Ist das Aktuellste halt.
Ja. Also insbesondere geht es wie immer um Geld. Also die Spielervermittler stören sich daran, dass die FIFA in dem Reglement sogenannte Kappungsgrenzen oder Obergrenzen einführen will für die Vermittlungsfees bei Spielertransfers. Und das wollen sich die Spielervermittler nicht gefallen lassen.
Kannst du kurz sagen, wie diese Kappungsgrenzen sind?
Ja, das ist in Artikel 15 des FFAR geregelt. Und zwar heißt es dort, falls die Vergütung einer Einzelperson mehr als 200.000 US-Dollar beträgt, gilt für die jährliche Überschreitung dieses Betrags eine Honorarobergrenze in Höhe von 3%. Falls der Football Agent eine Einzelperson oder eine aufnehmende Körperschaft vertritt, das war ein bisschen falsch gedruckt, 3% oder 6%, falls er beide Parteien vertritt, also Spieler und den aufnehmenden Verein. Ja. Mhm. Und unterhalb dieser 200.000 US-Dollar Grenze gibt es eben 5% als Obergrenze.
Okay, gut. Ja. Ja. Das mag ja früher, je nachdem, in welchen Geschäften du unterwegs bist als Spielerberater, mag das schmerzhaft sein. Andersherum kann das auch genug Spielraum noch sein. Ne?
Und vor allem hat die FIFA und der DFB in dem Verfahren vor dem Landgericht Dortmund versucht klarzumachen, dass es tatsächlich nur die Spielervermittlungsfees betrifft und keine Beratungsfees. Und das ist scheinbar nicht beim Landgericht Dortmund angekommen, weil das Landgericht Dortmund, und das sind die Entscheidungsgründe, eigentlich zunächst mal verneint, dass es sich bei dem FFAR generell um eine Regelung zur ordnungsgemäßen Durchführung eines Fußballwettbewerbs handelt. Und dann wird verneint, dass es ein legitimes Ziel im Sinne der Meca-Medina-Rechtsprechung gibt, die mit der Regulierung dieses Marktes verbunden ist. Und das würde ich dann schon mal in Zweifel ziehen, diese pauschale Behauptung. Was man aber durchaus sagen kann, dass sich die Antragsteller große Mühe mit ihren Anträgen gegeben haben. Die sind sehr ausführlich und sehr gut begründet. Man hört auch immer wieder, dass die Entscheidung sehr gut begründet sei. Was ich allerdings anders sehe aus diesen eben schon genannten Gründen, weil das Landgericht Dortmund eben schnell den Exit findet, um aus dieser ganzen Prüfung Rechtfertigung dieser Wettbewerbsbeschränkungen, die mit diesen Regelungen einhergehen, zu finden.
Ja, also nochmal kurz Exkurs, wir sind mal wieder im Kartellrecht, wie so häufig im Sport, wie inzwischen fast immer, also die kartellrechtlichen Entscheidungen mit Bezug zum Sport, die nehmen rapide zu, Stichwort Super League, wo wir immer noch gespannt auf die Entscheidung des EuGH warten. Kartellrecht haben wir im Prinzip immer dann, wenn Verbände irgendwelche Regularien in die Welt setzen, weil die Verbände Monopolisten sind in ihrem jeweiligen Sportbereich und deswegen dem Kartellrecht unterworfen, ne? weil sie auch wirtschaftlich tätig sind und die Regularien sich auch wirtschaftlich auswirken, bist du dann immer gleich im Kartellrecht drin.
Ja, ganz genau. Also wir können gern mal die einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen durchgehen. Hat das Landgericht Dortmund auch sehr schön gemacht. Zunächst mal Anwendbarkeit des deutschen bzw. europäischen Kartellrechts. Da gilt immer das sogenannte Auswirkungsprinzip. Wenn sich eine Regelung oder ein Beschluss auf den jeweiligen Markt auswirkt, ist dann auch deutsches bzw. europäisches Recht anwendbar, was hier bei dem Vermittlermarkt auf jeden Fall der Fall ist. Dann prüft man die Voraussetzungen des § 33 Absatz 1 GWB beziehungsweise dann direkt den Artikel 101 AEUV. Die decken sich in ihren Inhalten. Notwendig ist, dass eine wirtschaftliche Tätigkeit damit verbunden ist. Das muss man hier auch annehmen, weil es eben um die Spieler, Vermittler, Dienstleistungen geht. Das sind wirtschaftliche Tätigkeiten. Dann muss das Ganze von einem Unternehmen ausgehen. Der Unternehmensbegriff im europäischen Kartellrecht ist funktional zu verstehen. Deswegen hat man hier auch keine Probleme, weil es jede Tätigkeit im geschäftlichen Verkehr betrifft. Da gibt es auch einen Hinweis auf die alte Rechtssache Pio des Gerichts erster Instanz von 2005, wo auch schon mal die Spieler-Vermittler-Tätigkeiten vom europäischen Gericht anhängig waren. Und dann ist man bei den konkreten Bestandsvoraussetzungen, es ist ein Beschluss im Sinne des Artikel 101 AEUV, es reguliert nämlich den Markt für die Vermittlung von Fußballspielern und und das Landgericht Dortmund kommt zu dem Ergebnis, dass es die einzelnen Regelungen sogar ein sogenanntes Hardcore-Kartell in Form eines Preis- und Einkaufskartells darstellen, was eigentlich die schlimmste Form der Kartellbildung darstellt. Und dann geht das Landgericht Dortmund...
Warum konkret Preis- und Einkaufskartell?
Das FFAR konkret die Tätigkeit der Vermittler vorschreibt, die Kappungsgrenzen vorsieht und auch, da gehe ich jetzt gleich noch ganz kurz drauf ein, in ihren Handlungsspielräumen, die Spielervermittler in ihren Handlungsspielräumen beschneidet und es gibt dann auch keine Ausweichalternativen.
Mhm. Ja? Also keine Preisfestlegung, aber zumindest durch die Kappungsgrenzen im Prinzip einen Preisrahmen geschaffen, ein wirtschaftlicher Rahmen, ne, für die wirtschaftliche
Exakt, also durch das FFAR können die Spielervermittler ihre Honorare nicht mehr freier Markt verhandeln. Ja. Mhm. Zumindest, wenn es um Spielertransfers geht. Mhm. Und jetzt nochmal zu den einzelnen Punkten, die tatsächlich angegriffen werden von den Antragstellern. Das ist einmal diese Obergrenze der Vermittlungsprovision, die wird hier vom Landgericht Dortmund beziehungsweise von den Antragstellern als Entgeltkappungsgrenze bezeichnet. Dann gibt es, dann wurden diese Fälligkeitsregelungen des Artikel 14 FFAR angegriffen. Die sogenannte Schuldnerbestimmung ist auch in Artikel 14 FFAR geregelt. Die Bedingungen im Hinblick auf die tatsächliche Zahlung des Spielergehalts, die nämlich, da heißt es nämlich im FFAR, nur wenn der Spieler sein Geld bekommt von seinem Arbeitgeber, dann wird auch die Zahlung an den Spielervermittler fällig, was natürlich auch extreme Nachteile mit sich bringen kann. Und was auch explizit angegriffen wurde, ist diese Regelung über die Einrichtung des sogenannten FIFA-Clearinghouses, über die alle Zahlungen im Zusammenhang mit Spielertransfers abgewickelt werden sollen. Wurde auch angegriffen und wurde auch vom Landgericht als kartellrechtswidrig verworfen. Und last but not least noch zwei Vorschriften. Einmal das Verbot der Mehrfachvertretung wurde angegriffen und die Offenlegungspflichten des Artikel 16 FFAR. Auch das hat das Landgericht Dortmund kassiert. Also alle Punkte, die die Antragsteller vorgebracht haben, wurden vom Landgericht Dortmund aufgenommen und als kartellrechtswidrig kassiert.
Eingestuft. Verbot der Mehrfachvertretung finde ich persönlich ganz spannend. Vielleicht können wir das noch ein bisschen vertiefen. Das Reglement sieht vor, dass Spielerberater künftig nicht mehr mehrere Parteien im Rahmen eines Transferprozesses vertreten können.
Also die Grundregel ist, dass der Spieler seinen Berater oder Spielervermittler beauftragt und in dem Verhältnis dann auch die Zahlung erfolgt. Und nur ausnahmsweise kann auch der aufnehmende Verein auch vom einen Auftrag erteilen an den Spielervermittler. Und das ist sozusagen die Ausnahme von dem Verbot schon wieder. Also eine Zweifachvertretung ist ausnahmsweise zulässig. Aber es gibt keine Parteienvertretung mehr, die durchaus häufig der Fall war.
Ja, also gerade bei uns Juristen, da kräuseln sich ja da die Zehennägel. Wenn wir an unsere Berufsordnung denken, die ja richtigerweise den Interessenkonflikt verhindern will und deswegen Regeln vorgehalten hat, die es Anwälten verbieten, zwei Parteien gleichzeitig zu vertreten, also die sozusagen miteinander irgendwie entweder einen Rechtsstreit haben oder irgendwie in einer rechtlichen Beziehung zueinander stehen. Warum? Weil man natürlich unterschiedliche Interessen verfolgt und sozusagen nicht der Herr zweier Auftraggeber sein kann und beide damit glücklich machen, ne? Also das ist einfach ein Problem, was mich auch schon immer an diesem Spielerberater-Business irgendwie gestört hat.
Aber da gibt's ja die Regel, dass wenn beide Parteien davon wissen, dass der Makler von beiden Parteien gezahlt wird, dann ist es ausnahmsweise zulässig. Und genauso ist es jetzt hier auch in dem neuen FFAR geregelt. Ja? Also das ist dann auch, also ich finde es dann auch legitim. Was vielleicht ganz interessant ist für alle, die auch mal in dem Spielervermittler-Business tätig sein wollen, man muss ein Gewerbe anmelden. Und insofern, ja, also, aber das muss man einfach wissen und dann machen und dann ist es auch kein Problem.
Okay, also Dortmund hat jetzt erstmal alles kassiert, was beantragt wurde. Also oder hat allen Anträgen stattgegeben die entsprechenden Regelungen kassiert.
Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall. Die Entscheidungsgründe wurden Anfang Juni veröffentlicht, sind abrufbar bei den einschlägigen Datenbanken, back online, vielleicht auch sogar frei im Netz über die Portale, die es gibt. Wir verlinken auch das Aktenzeichen in den Shownotes. Insofern, es lohnt sich auf jeden Fall, die Entscheidung des Landgerichts Dortmunds zu lesen. Sehr interessant.
Okay.
Und bei Fragen gern über Twitter und unter unserem Account, da antworten wir auch oder reagieren auch oder gerne auch per Mail.
Ja, ansonsten, also das Thema ist brandheiß, das geht auch an der Tagespresse nicht vorüber. Also ich denke mal, sobald das OLG da entschieden hat, wird man davon erfahren, genauso wie wenn der BGH das anhängige Verfahren entscheidet oder sich in der Schiene Mainz EuGH dann auch was tut.
Es ist auch noch, um das zu vervollständigen, es gibt auch noch ein KAS-Verfahren, was anhängig
Richtig.
Ist zu dem Thema.
Ja.
Also extrem aktuell, extrem spannend und man wird sehen, was passiert. Vielleicht nochmal ein Schlusssatz zu Landgericht Dortmund. Diese generelle Lizenzpflicht und die Examenspflicht wurde ja nicht angegriffen. Ich vermute ganz bewusst, um das stehen zu lassen erstmal. Trotzdem aus meiner Sicht, wenn man das mitdenkt, dass die Lizenzpflicht und die Examenspflicht auch mit angegriffen werden könnten, dann hätte sich das Landgericht Dortmund es wahrscheinlich schwerer machen müssen in der Begründung, weil ich denke, dass die Lizenzpflicht schon unmittelbar mit der ordnungsgemäßen Durchführung eines sportlichen Wettbewerbs zusammenhängt. Insofern und dann die weiteren Regelungen sofort als nicht legitim zu bezeichnen, halte ich für schwierig. Aber da wird sich zeigen, wie sich andere Gerichte da verhalten.
Ja. Also möglicherweise hat ja auch nicht jeder Spieler, Vermittler, der jetzt klagt oder klagen könnte, ein Interesse daran, die Examenspflicht zu beseitigen, also insbesondere die, die das Examen schon gemacht haben, wie du zum Beispiel, oder die, die in den Genuss einer Legacy, einer älteren Lizenz gekommen sind, bei der sie das Examen damals gemacht haben, die brauchen das auch nicht mehr zu machen. Die sind also fein raus im Prinzip und brauchen sich dann natürlich jetzt nicht für die anderen in die Bresche zu springen. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, du hast das Examen ja gemacht. Ist das vergleichbar mit einem juristischen Staatsexamen Nummer 4 oder was wird da abgefragt?
Ja, also es war schon ein neues Erlebnis, aber es ist auf keinen Fall vergleichbar mit dem Staatsexamen in Jura. Da musste ich ja 7 Klausuren a 5 Stunden schreiben. Jetzt im April in Frankfurt hatte sich das dann in einer Stunde erledigt. Das ist ein Multiple-Choice-Test mit 20 Fragen. Aber darf man nicht unterschätzen, ja, also wenn man das mal runterbricht, sind es 3 Minuten pro Frage und die Fragen sind teilweise sehr textlastig. Das heißt, man muss es erstmal verstehen, was gefragt wird.
Ist alles Englisch, ne?
Alles auf Englisch. Mhm. Und dann ist auch noch das Problem, dass es nicht nur immer eine richtige Antwort gibt, sondern auch unter Umständen mehrere. Und man weiß nicht, wann eine richtig ist und wann mehrere. Also das ist nochmal tricky. Also wenn man eine Antwort zu wenig ankreuzt, die eigentlich richtig ist, gilt als falsch beantwortet. Und man muss dann, ich glaube, 75% richtig haben, um zu bestehen. Und jetzt insgesamt war die Durchfallquote weltweit bei 52%. Ich weiß jetzt nicht, in Deutschland wird es ungefähr genauso gewesen sein, nehme ich an.
Juristen und Steuerberater gähnen jetzt. wegen der hohen Durchfallquote.
Gut, aber es soll ja schon eine Eintrittsbarriere sein, aber es soll jetzt keine unüberwindbare Hürde sein. Ja. Ja? Und die FIFA hat einen Probelauf zur Verfügung gestellt mit 20 Fragen im Vorfeld auf dieser sogenannten FIFA Agent Plattform, wo man sich registrieren musste im Vorfeld und anmelden musste. Und da konnte man das mal durchspielen, aber da waren immer dieselben Fragen. Das heißt, also insgesamt wählt die FIFA aus einem Pool von 1000 Fragen aus und jeder Prüfling hat dann durch Zufall 20 Fragen bekommen aus diesem Pool. Also es ist auch teilweise, wurde kritisiert, dass es nicht gerecht sei, weil es teilweise schwere Fragen gibt und teilweise einfache. Und dann ist es entscheidender Zufall, was du bekommst. Kann man sich darüber streiten. Also ich finde es ganz gerecht, weil die Fragen, diese 1000 Fragen sind ja, und jetzt kommt mein eigentlicher Punkt, aus diesen sogenannten FIFA Agent Exam Materials, die zur Verfügung gestellt werden. Das sind ungefähr 500 Seiten mit allen Regularien der FIFA, die im Zusammenhang mit Spielertransfers und Spielervermittlertätigkeit eine Rolle spielen. Und die konnte man sich im Vorfeld natürlich reinziehen, komplett. Das ist natürlich sehr aufwendig. Wenn man sozusagen Erfahrung damit hat, so Regularien aufgebaut sind, dann kann man die durften man im Examen auch benutzen. Dann konnte man auch darauf spielen, dass man die jeweils einschlägige Norm schnell findet. Und insofern konnte man damit dann arbeiten.
Das ist das, was man als Open Book bezeichnet, oder?
Ja, genau. Und man durfte aber nur die Originalunterlagen der FIFA verwenden, keine Übersetzung des DFB. Es sei denn, sind Originalübersetzungen der FIFA.
Auch hier grinst der Jurist, weil er weiß, die Nicht-Juristen wissen das nicht. Wir natürlich im Staatsexamen auch immer die Gesetze benutzen und nicht nur die Gesetze, also jedenfalls im zweiten Staatsexamen, dann auch noch die Kommentare.
Also im ersten Examen nur Gesetzestexte.
Im ersten Examen nur Gesetzestexte, im zweiten Examen auch Kommentare. Bringt häufig trotzdem nicht so viel, nee, weil man hat ja kaum also Zeit.
Kommentare habe ich, glaube ich, wirklich nicht verwendet.
Ja, okay, na dann. Hättest du vielleicht machen sollen.
Nee, das ist nicht so ganz gut.
Was wollte ich fragen? Ach, genau, was für Themen werden da überhaupt abgefragt? Also worum geht's? Juristische, sportregeltechnische, medizinische vielleicht?
Also es war sehr, also zumindest bei den Fragen, die ich hatte, diese Safeguarding Rules der FIFA waren zwei, drei Fragen, also minderjährigen Schutz und dann halt Statut für Transfers und Spieler, was da die Regelungen sind. Insofern, ja, also man kann es letztlich schwer konkreter sagen, alles, was im Rahmen von Spielertransfers eine Rolle spielen kann. Okay. In tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht. Und es ist ja wirklich, also die FIFA hat, und ja, also es sind 500 Seiten und da steht alles, eigentlich alles drin, was man sich so vorstellen kann.
Also auch so Rechtsgeschäftslehre, wie kommen Verträge zustande?
Naja, also Vertragsstabilität ist da das Thema. Hm. Mit Kündigungen und so und was dann passiert. Das hat man ja jetzt auch wieder bei diesem aktuellen Fall von Köln, wo Köln ja die Transfersperre bekommen hat, jetzt erstmal.
Mit dem Spieler aus Slowenien oder genau, aus der Slowakei.
Genau. Ja. Also ja, schon sehr umfassend und insofern ist das auch, finde ich, wichtig, dass Spielervermittler oder dass Personen, die in dem Bereich tätig sind, auch Ahnung von den Regularien haben, weil ohne die Kenntnis der Regularien kann man in dem Bereich nicht beraten. Und unsere Interviewpartnerin Jasmina hat es ja auch ganz deutlich gemacht. Also ich war so positiv überrascht von ihren Aussagen und wie sie unsere Fragen beantwortet hat, dass ich habe die Hoffnung auf einen Markt mit verantwortungsvollen und seriösen Beratern noch nicht aufgegeben. Und insofern, ich glaube schon, dass eine Regulierung helfen kann, die sogenannten schwarzen Schafe so ein bisschen außen vor zu lassen. Mhm.
Was mich noch ein bisschen Fragen zurücklässt, und auch also auch mit Jasmina hatten wir darüber gesprochen, wie das Vergütungsmodell aussieht bei Spielerberatern. Theoretisch kann ja jeder sein ganz eigenes Vergütungsmodell machen. Die Reglementierung betrifft ja jetzt nur bestimmte Höchstsätze und Kappungsgrenzen, was irgendwie die Vermittlungsgebühren angeht. Also bei uns Anwälten ist es ja zum Beispiel so, dass wir ganz, ganz häufig auf Honorarbasis abrechnen. Das heißt, wir lassen uns vergüten, wenn wir arbeiten. Und dann lassen wir uns zum Beispiel für unseren Zeitaufwand vergüten mit irgendeinem Stundensatz oder so.
Sogenannten Billable Hours.
Genau, die dann dabei rauskommen, genau. Ich habe den Eindruck, bei Spielerberatern ist es aber nicht so gang und gäbe, obwohl das doch eigentlich, weiß ich nicht, eigentlich wäre es doch auch in diesem Bereich ein sinnvolles Vergütungsmodell, oder? Weil man hört ja immer, dass das kommt auch in dem Interview mit Jasmina übrigens, also unbedingt weiterhören die Folge bis zum Ende, dass es Kunden von Spielerberatern oder Spielerberaterinnen gibt, also sprich Spielerinnen oder Spieler, die den Berater oder die Beraterin irgendwie ganz intensiv in Beschlag nehmen, also da im Prinzip täglich anrufen und sich bei allen Lebensfragen unterstützen lassen. Und dann gibt es manche, die kommen irgendwie nur dann, wenn sie sagen, sie müssen sich mal sportlich ein bisschen verändern und brauchen dann mal Hilfe beim Transfer. Da wäre beispielsweise ein Vergütungsmodell auf Honorarbasis ideal.
Also, ich bin voll bei dir, aber das ist ein Thema, was man auch unendlich weiterführen kann. Kritik an dem neuen Reglement ist ja auch, dass da kleinere Berateragenturen benachteiligt werden. Ich meine, wenn du dir vorstellst, so eine größere Agenturen wie Roof oder die Agentur von Volker Struth, die tatsächlich alles für ihre Spielerinnen und Spieler machen, die bekommen dann aber von dem aktuellen Verein des Spielers jeweils immer eine Fee von dem Bruttojahresgehalt. Und damit ist dann sozusagen ihre Leistung schon vergütet. Da muss ja der Spieler nichts mehr zahlen. Und wenn ihr jetzt vorstellst, das alles müsste der Spieler monatlich an die Berater abdrücken, dann, ich glaube, das würde den Spielern einfach nicht gefallen. Und so ist es so ein bisschen intransparent, wie die Zahlungsströme sind. Und also wenn ich jetzt monatlich meine Rechnung an meinen Spieler stelle, dann kann es schon, wenn ich jetzt nicht sehr viel für ihn gemacht habe, dann eventuell komisch rüberkommen. Und ich glaube, das hat auch Jasmina erwähnt. Deswegen, das ist auch ein Ziel dieses FFAR, Transparenz der Zahlungsströme. Und insofern, dieses Besteuerprinzip finde ich im Ansatz völlig richtig. Ja.
Aber nochmal, ich finde, also wenn der Spielerberater den Spieler berät, ist der Spieler der Kunde, muss der Spieler bezahlen.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Also es gibt ja auch genug Spieler, aber, sagen wir jedenfalls Struth, hat genug Kunden, die das bezahlen können.
Ja. Und ja, trotzdem verstehe ich es auch, wenn man sagt, man ist für den Spieler da, wenn der Spieler Unterstützung braucht und man erhält erst dann eine Vergütung, wenn es zu einem Transfer kommt, der für alle Seiten einträglich ist.
Genau, aber da ist das Problem, der Spielerberater ist deswegen extrem interessiert, dass es zu Transfers kommt, bei denen eine hohe Vergütung abfällt.
Oder halt Vertragsverlängerung.
Ja, oder sowas eben. Ne? Also sprich, darauf muss es dann aber auch hinauslaufen.
Ja, ja. Und das sind fehlgeleitete Interessen teilweise.
Genau. Ja.
Absolut. Ja. Ja, also wir würden uns freuen, wenn ihr jetzt euch die Interviews noch anhören würdet. Und Feedback ist immer herzlich willkommen.
Ja, genau, sehr gerne, weil vielleicht machen wir an dem Thema noch weiter. Wir werden es ohnehin weiterverfolgen, weil die Rechtsprechung da jetzt ja erst so richtig in Gange kommt. Da wird es also auch noch einiges geben, über das wir sprechen können, dann vielleicht im Laufe des Jahres oder sogar noch des nächsten Jahres. Insofern ist dieses Thema weiterhin bei uns auf dem Schirm. Ja, schönen guten Tag, Jasmina Czovic. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Vielen Dank, dass du teilnimmst. Und neben mir sitzt noch Holger Jakob. Wir sind also zu dritt.
Hallo Jasmina, hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir wollen heute über das Thema Spielerberatung sprechen und haben dich dort als Expertin eingeladen, insbesondere auch, weil du uns über Twitter aufgefallen bist, wo du sehr aktiv bist, was nicht selbstverständlich ist für Spielerberater oder Spielerberaterinnen. Wie viele Spielerberaterinnen es eigentlich gibt, dazu kommen wir vielleicht dann später noch. Finde ich jedenfalls eine ganz interessante Frage. Kurz vorweg an unsere Hörer, wundert euch nicht, wenn ihr im Hintergrund möglicherweise ein paar Nebengeräusche hört. Das ist so ein bisschen Fahrstuhlmusik, die wir hier im Hintergrund haben. Wir sind nämlich auf dem Spobis, Holger und ich, und nehmen von dort aus in so einer Silent Area auf, die aber eben leider nicht so silent ist. Also seht uns bitte nach, wenn wir hier ein paar Nebengeräusche haben. Jasmina Czovic, wir wollen zunächst mal eine kleine Vorstellungseinführung machen. Zu dir haben wir ein bisschen was gefunden. Ich gehe das mal durch. Du leitest gemeinsam mit Brian Eilert die Agentur Women's Football Agency. Ihr sitzt in München.
Und Frankfurt.
In München und Frankfurt. Ihr vertretet oder beratet diverse Fußballerinnen, noch aktive Fußballerinnen. Da habe ich Laura Freigang und Laura Benker zum Beispiel ausgemacht. Muss allerdings auch einräumen, dass ich mit vielen anderen Namen noch nicht so viel anfangen kann, womit ich mich jetzt auch oute als noch nicht so firm im Frauenfußball. Das gebe ich ganz offen zu.
Wir sind auf einem guten Weg.
Aber wir sind auf dem Weg. Und zu Laura Benkert weiß ich zumindest, dass sie die Torfrau vom FC Bayern München ist, aber jetzt, glaube ich, demnächst den Verein verlässt und
ganz genau
wechselt, wobei du wahrscheinlich eine nicht ganz unmaßgebliche Rolle spielst. Ansonsten haben wir gefunden, dass zu eurem Portfolio auch Spielerinnen wie Nadine Angerer und Simone Lauder und Ariane Hingst gehören. Mit denen können wir in jedem Fall eine ganze Menge anfangen und sicherlich auch viele unserer Hörer. Die haben alle ihre Karriere mittlerweile beendet. Ich glaube, Nadine Angerer ist als Trainerin in den Vereinigten Staaten.
Torwarttrainerin, genau, bei Portland Thorns. Sehr angesehene Trainerin in der NWSL, beziehungsweise generell in Amerika eine sehr angesehene Trainerin. Und mit Natze haben wir natürlich immer noch, arbeiten wir noch immer zusammen. Und mit den anderen beiden, die haben wir natürlich viele Jahre begleitet. Manche kürzer, manche länger, je nachdem, was anstand oder wo sie hintransferiert werden wollten. Genauer, mit Nadine arbeiten wir immer noch zusammen.
Ja, du hast, wie wir gelesen haben, mit 21 Jahren angefangen in dem Business. Korrigier genau. uns, wenn das falsch ist. Also so ungefähr so 2014 muss das gewesen sein. Ist das korrekt?
Genau.
Ja.
Genau.
Hast damals Sportmanagement und Wirtschaft in Jena studiert. Und da hattest du dann irgendwann Kontakt bekommen zu einer Spielerin, ich glaube aus Kanada, die genau. Sich erhoffte, irgendwie in den deutschen Fußball transferiert werden zu können, vermittelt werden zu können. Und das hast du geschafft. Vielleicht kannst
Ganz
du dazu
genau.
mal kurz was erzählen.
Gerne, gerne. Ja, das war eigentlich eine total verrückte Geschichte. Ich habe mich zwar schon immer für den Beruf Spielerberatung, Spielervermittlung interessiert und wusste aber nicht so genau, wie ich da jetzt Fuß fassen kann. Gleichzeitig habe ich mich auch für Vereinsmanagement generell interessiert und habe ein Praktikum gemacht, damals beim FFUSV Jena, heute heißen sie FC Carl Zeiss Jena. Habe dadurch natürlich viele Spielerinnen kennengelernt, musste mich auch um viele Spielerinnen im Verein kümmern, also bei der Wohnungssuche oder einfach, wenn irgendwas anstand, wenn es ein Problem gab, als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen. Und mit 2, 3 Spielerinnen war ich ein bisschen enger befreundet und eine davon war eine kanadische Nationalspielerin, die meinte dann einfach zu mir, hey, ich habe eine Freundin aus Kanada, die würde gerne nach Deutschland wechseln, magst du ihr nicht helfen? Und natürlich, wenn man so ein Angebot bekommt oder so eine Nachfrage, da sagt man nicht sofort, ja, klar, mache ich. Man denkt natürlich erstmal drüber nach und stellt sich erstmal die Frage, was typisch, vielleicht auch typisch für Frauen ist, kann ich das überhaupt? Habe ich da überhaupt die Fähigkeiten dazu und kriege ich das überhaupt hin? Also man zweifelt erstmal. Und ja, ich habe mich dann hingesetzt, habe das Ganze einmal durchgespielt, habe mir den ganzen Prozess aufgeschrieben, was ich machen muss, was ich dafür brauche. Und ja, das war im Winter 2014 und kurz nach Weihnachten habe ich dann E-Mail-Adressen zusammengebastelt von Sportmanagern, von Trainern, von Trainerinnen und habe mir Nummern versucht zu besorgen und die Leute dann angerufen, E-Mails rausgeschickt. Und es gab einige Absagen. Bei manchen habe ich gar keine Rückmeldung bekommen und ein Anruf kam dann, da saß ich zufällig mit meinen Eltern im Auto, weil ich da zu Besuch war. Und es war dann der Sven Karlert vom SC Sand, mich angerufen hat und gemeint hat, ja, wir finden die Spielerin total interessant. Wir würden sie gerne mal zum Probetraining einladen. Wann kann sie kommen?
Und allein vom Lebenslauf her interessant oder hattest du da Videos direkt mitgeschickt?
Ich habe mich wirklich extrem gut vorbereitet, eigentlich besser, als man das damals überhaupt gemacht hat. Ich habe wirklich einen schönen Lebenslauf gemacht. Ich habe ein Video zusammengeschnitten und ich glaube, das kam ganz gut an. Ich glaube, wenn ich das Video nicht gehabt hätte, hätte ich sie nicht unterbekommen.
Ja, cool.
Weil da gab es natürlich damals auch, WeTransfer gab es damals gar nicht. Also konntest das Video eigentlich gar nicht rüberschicken, musstest es auf YouTube hochladen, dann den Link verschicken. Und du musstest auch erstmal an Videoaufnahmen kommen von Spielerinnen, die jetzt nicht Superstars sind. Das war auch eine große Herausforderung. Aber das hat Gott sei Dank gut geklappt. Ich musste auch beziehungsweise meine Familie musste den Flug vorstrecken von der Spielerin, weil der Verein das nicht zahlen wollte. Die sind natürlich auch ein paar Mal auf die Schnauze gefallen, weil sie den Flug bezahlt haben und dann haben die Spielerin den Flug nicht angetreten. Aber bei mir hat das Gott sei Dank gut geklappt. Ich habe das Geld dann auch zurückbekommen, als der Transfer dann stand. Und somit habe ich dann meine erste Spielerin vermittelt.
Sehr cool.
Und jetzt sind es mehr geworden. Frage, vertretet ihr oder hast du dich spezialisiert auf die Beratung von Frauenfußballerinnen, also Fußballerinnen oder sind da auch Männer im Portfolio?
Es sind eigentlich hauptsächlich Frauen. Es kommen immer mal so kleinere Anfragen bei den Männern, weil wir auch sehr gute Kontakte in die USA haben und uns da auch sehr gut auskennen. Aber ich würde mich jetzt nicht als Expertin bei den Männern bezeichnen, sondern eben bei den Frauen. Und da sind natürlich auch einige Dinge laufen da ein bisschen anders. Es verändert sich ja natürlich jetzt gerade in den letzten 2 Jahren sehr, sehr viel. Und es passt sich immer mehr auch an die Männer an, aber ich habe mich auf die Frauen spezialisiert und es macht mir auch am meisten Spaß. Ich meine, der Markt bei den Männern, ihr wisst es sicherlich auch, da gibt es super viele Berater, da ist das Abwerben noch viel extremer als bei uns. Und ich bin auch vom Typ jetzt nicht jemand, der jetzt zum Spieler hingeht und ihn anfleht, mit mir zusammenzuarbeiten.
Ja.
Also ich mache das ja auch nebenberuflich. Ich arbeite hauptberuflich in einem Breitensportverein als Art Geschäftsführung und macht das nebenher. Und wir haben uns auch fest dazu entschlossen, beziehungsweise fest beschlossen, der Brian und ich, dass wir das nicht hauptberuflich machen wollen. Mhm. Wir wollen nicht davon abhängig sein. Wir wollen nicht in der Situation sein, dass wir Spielerinnen anbetteln müssen oder anflehen müssen, dass sie mit uns zusammenarbeiten oder sie überzeugen müssen, hey, wir sind viel besser als dein jetziger Berater, unterschreib doch bei uns einen Vertrag. Letzten Endes, wir wollen wirklich was Gutes tun für den Frauenfußball, wir wollen die Mädels unterstützen und wir machen das aus Leidenschaft. Und deshalb steht bei uns außer Frage, dass wir das hauptberuflich machen. Es ist immer lustig, wenn jetzt gibt es ein paar neue Agenturen, die unterwegs sind, die sagen, die machen das auch aus der gleichen Motivation wie wir. Gleichzeitig aber baggern sie jede Spielerin an, die ihnen über den Weg läuft. Ja. Da verstehe ich so ein bisschen dann nicht, wenn ihr das nicht davon von den Einnahmen abhängig seid und das nur aus, sagen wir mal, Spaß an der Freude macht oder aus Leidenschaft, warum baggert ihr dann jede Spielerin an oder versucht sie abzuwerben? Das passt irgendwie nicht zusammen. Aber
Wie ist denn der Wettbewerb im Hinblick auf die Beratung von Fußballspielerinnen? Sind da auch die großen Männeragenturen mit dabei oder halten die sich da eher raus? Wie viele Spielerberaterinnen gibt es eigentlich? Oder kennst du in Deutschland jetzt?
Also wenn ich mal ins Jahr 2014, 2015 zurückschaue, damals waren wir in Europa, glaube ich, eine Handvoll. Und die meisten saßen in Deutschland. Also da gab es sehr, sehr wenige Berater. Und ich würde auch sagen, ich habe damals meine Bachelorarbeit auch im Beratermarkt im Frauenfußball in Deutschland geschrieben. 80% der Spielerinnen hatten keinen Berater damals in der ersten Liga. Und jetzt mittlerweile gibt es schon sehr, sehr viele. Von den Männeragenturen sind vielleicht, ja, in Deutsch, ich spreche von Deutschland, sind vielleicht 3 Großagenturen vertreten. Mhm. Der Rest sind alles kleinere, beziehungsweise auch Agenturen, die sich nur auf Frauenfußball spezialisiert haben oder eben Mischagenturen. Genau.
Und ist dann dein Schwerpunkt eher auf der Betreuung der Spielerin oder tatsächlich die Vermittlung, die sozusagen die Perspektiven, die Spielerinnen in einen anderen Club zu bringen? Was ist da dein Schwerpunkt?
Ich habe eigentlich keinen Schwerpunkt. Ich mache eigentlich alles. Also ich vermittle, ich betreue, ich vermarkte, ich mache Pressemedienarbeit für die Spielerinnen. Also eigentlich alles, was anfällt. Auch verwaltungstechnische Sachen. Es gibt eine Spielerin, da übernehme ich komplett das wirklich gesamte Management. Also die muss überhaupt nichts machen. Die fokussiert sich nur auf den Fußball und rennt zu den Terminen, die im Kalender stehen, die ich hier eingetragen habe.
Ja, so stellt man sich's vor. Und ich stelle mir das aber schwer vor, im Nebenberuf das so zu machen dann. So umfassendes Management für Spielerinnen, wenn du da daneben noch einen anderen Beruf hast.
Ist sehr schwer. Also man muss natürlich sehr viele Abstriche machen. Also das muss jemand bewusst sein, wenn man das nebenberuflich macht. Und das kann man natürlich auch nicht für 20 Spielerinnen machen. Also wir fokussieren uns wirklich auch auf die besseren Spielerinnen. Also wollen uns auch verkleinern eigentlich und eher einen kleinen Kreis an Spielerinnen haben, anstatt jede Anfrage, die reinkommt, anzunehmen. Also wir wollen nicht auf Masse gehen, sondern wirklich auf Qualität. Und ich habe das große Glück, dass ich in meinem Hauptjob flexibel bin. Also ich kann mir die Zeiten so legen, wie ich möchte mit dem Arbeiten. Ich kann von unterwegs arbeiten. Ich arbeite sehr oft auch im Urlaub. Also es gibt nicht, ich mache jetzt mal das Handy 3 Tage aus. Das funktioniert nicht. Das muss einem natürlich schon bewusst sein. Also das ist das, was ich in Kauf nehme, damit ich das so machen kann. Funktioniert die letzten 10 Jahre gut, würde ich behaupten. Aber natürlich ist es eine große Belastung, das ist klar.
Wie siehst du das? Ich habe ja auch in der Vorbereitung auf den Podcast häufiger gelesen, dass es also sowohl im Männerfußball, aber vielleicht auch im Frauenfußball so ist, dass wenn so ein Spielerberater oder eine Spielerberaterin eben Transfer vermittelt hat und dann bezahlt wird, dass dann häufig so der Vorwurf kommt, na, danach kümmert sich dann keiner mehr um mich als Spieler, weil dann ist das Geld eingefahren und dann, ja, wie sind da deine Erfahrungen oder?
Also viele Vereine fahren jetzt das Modell, dass sie die Jahresprovision oder die Provision pro Vertragsjahr in zwei Hälften teilen. Also eine wird ausgezahlt im September und die andere meistens im Februar. Und dadurch musst du natürlich auch schon auch was leisten, damit du auch die zweite Hälfte bekommst. Die bekommst du aber unabhängig davon, ob du dich jetzt um den Spieler oder die Spielerin kümmerst, weil du hast den Vertrag mit dem Verein. Aber ich würde sagen, aus eigener Erfahrung, es ist nicht so einfach zu sagen, mit dem Kümmern, das ist schon ein bisschen komplizierter, weil es gibt Spielerinnen, um die musst du dich sehr viel kümmern. Da musst du theoretisch alles übernehmen. Wir haben eine Spielerin, da ist es der Fall, da müssen wir wirklich sehr viel Zeit investieren. Und dann gibt es Spielerinnen, die sich einmal im Monat melden oder die sich nur melden, wenn sie was brauchen, wenn es ein Problem gibt. Und es gibt Spielerinnen, die hörst du gar nicht und die möchten das auch nicht. Die möchten nicht permanent im Kontakt mit uns stehen. Die möchten nicht jede Woche wissen oder jede Woche, dass wir sie fragen, wie es ihnen geht. Die möchten, dass wir wirklich vermitteln, Vertrag aushandeln, passt, dann hören wir uns in einem Jahr oder in zwei wieder. Und dass wir natürlich da sind, wenn es ein Problem gibt. Aber es ist jetzt auch nicht von jeder Spielerin gewünscht, dass wir permanent im Austausch stehen.
Wie läuft das mit den Verträgen, mit den Spielerverträgen? Gehen die über deinen Tisch? Ist das komplett deine Sache, dass du dir die Verträge anguckst? Oder sind das ohnehin immer Standardverträge, dass man da gar nicht mehr so raufschauen muss? Oder bist du noch irgendwie, suchst du dir noch anwaltliche Beratungen für sowas dazu? Wie machst du das?
Bei den Spielerverträgen, das sind meistens oder im Regelfall Standardverträge, relativ unkompliziert. Da muss man natürlich schauen, dass die vereinbarten Konditionen alle stimmen. Und natürlich auch auf die Wortwahl insbesondere. Aber bei den Sponsorenverträgen habe ich schon eine sehr nette Sportrechtsanwältin, die uns unterstützt. Und da schicke ich ihr das meistens durch und sie schaut sich das an, ob das passt, weil die Verträge mit den Sponsoren sind natürlich auch ein bisschen komplexer als jetzt mit den Vereinen. Und genau, da hole ich mir dann auch holen wir uns Unterstützung.
Okay, wollen wir mal ein bisschen über das neue Spielervermittlerreglement sprechen?
Vielleicht noch zum Abschluss von dem Blog die Frage, wenn es jetzt zu einem Transfer kommt, von wem da in der Regel die Initiative ausgeht, eher von dem Club, der die Spielerin möchte, oder eruierst du das, wo die Spielerin hinpassen könnte, oder sagt die Spielerin selbst, hey, guck mal für mich, ich möchte gern da und dahin, oder gibt es da auch keine Regel?
Eine Regel gibt es nicht, aber es gibt natürlich Spielerinnen, die bestimmte Präferenzen haben, die sagen, ja, ich habe jetzt, weiß nicht, 5 Jahre in Deutschland gespielt, ich habe jetzt mal Lust auf Spanien, kannst du mir was in Spanien suchen? Und dann habe ich in der Regel nicht noch keine Anfragen aus Spanien da, in den seltensten Fällen zumindest, und kontaktiere dann mein Netzwerk in Spanien und frage, ob Interesse besteht auf der Position an der Spielerin. Schickt die ganzen Daten durch. Es gibt natürlich unterm Jahr gibt es natürlich Anfragen von Vereinen. Leider ist es im Frauenfußball so, dass viele Sportdirektoren, Manager, denen fehlt einfach die Erfahrung auch in dem Business und auch die Expertise. Die wissen nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, um einen Berater oder eine Spielerin oder Wunschspielerin anzusprechen, damit der Transfer zustande kommt. Die kommen alle viel zu spät an, dass sie die Spielerin haben wollen. Und dann hat die aber schon den Vertrag um weitere 2 Jahre verlängert, obwohl sie eigentlich gerne dahin gewechselt wäre. Also das Timing ist einfach ein Problem, weil es noch zu wenig ausgebildete, erfahrene und auch Personen mit Expertise in den Managementberufen im Frauenfußball gibt.
Ja, also es hört sich wirklich nach dem Idealmodell fast an, was du da beschreibst. Weg von der Masse hin zu einer persönlichen Betreuung, wie ich es mir eigentlich wünsche, dass es nicht so immer das Business im Vordergrund steht, sondern tatsächlich den persönlichen Kontakt und Beratung im eigentlichen Sinne. Also finde ich ganz toll. Aber jetzt zu dem rechtlichen Thema. FIFA Football Agent Regulations, FFAR, die im Januar in Kraft getreten sind. Was hältst du von der neuen Regulierung der FIFA?
Ja, ich sehe das so. Ich habe so 2 Meinungen dazu, sage ich mal. Ich finde es generell gut, dass jetzt nicht jeder x-beliebige Spielerberater oder Spielervermittler werden kann. Also dass man da wirklich auch eine Prüfung hat, die auch sehr schwierig sein soll, habe ich jetzt gehört von einigen Bekannten. Ich habe mich da ein bisschen zurückgehalten, muss ich sagen, weil noch nicht sicher ist, wie, also ob das Ganze rechtlich in Ordnung ist überhaupt. Und weil es natürlich, beziehungsweise weil ich von einigen Kollegen auch erfahren habe, dass es vielleicht Ausnahmeregelungen gibt für Berater, die schon länger tätig sind oder die in bestimmten Verbänden registriert waren, wie zum Beispiel in England. Und deshalb warten wir da noch ein bisschen ab, bevor wir da übereilig irgendwas machen. Und das machen Kollegen von uns genauso. Und ja, also zur Lizenzierung. Ich erlebe es gerade, wie es aktuell ist oder wie es die letzten 8 Jahre war. Seit 2015 gibt es ja die Registrierung bei den Verbänden. Und das ist natürlich ein riesengroßer Aufwand für Spielerberater. Du musst dich in jedem Nationalverband registrieren.
Das ist
jeder
das
Nationalverband.
Problem, genau.
Hat eigene Spielregeln, hat eigene Kosten. In England sind 600 Pfund, die du zahlen musst. In Schweden sind es 1500 Euro, die du zahlen musst. Und dann vermittelst du eine Spielerin bei den Provisionen, die wir haben. Sagen wir mal, kriegst 2000 Euro Provision in Schweden, musst aber 1500 Euro als Registrierungsgebühr zahlen.
Ja.
Jedes Jahr pro Spieljahr. Und ich erlebe das jetzt auch gerade in Frankreich mit der Registrierung. Also ich habe ja schon gedacht, dass der DFB bürokratisch und kompliziert ist, aber der französische Fußballverband, das ist nochmal ein anderes, ganz anderes Level, weil da kriegst du auch keine Antworten auf Englisch, sondern nur auf Französisch. Und was du alles einreichen musst, ist schon, das ist schon extrem. Eine Kopie der Geburtsurkunde, Kopie, dass du hier in Deutschland ansässig bist, ein Passfoto. Dann musst du einen Lebenslauf einreichen, dass du in dem Job schon länger arbeitest. Dann musst du einen Nachweis, dass du in anderen Verbänden auch schon mindestens ein Jahr registriert bist. Also es ist schon sehr kompliziert. Deshalb erhoffe ich mir, dass es mit der Lizenz alles ein bisschen einfacher sein wird. Und bin gespannt, wie da die Entwicklung hingeht. Ob man da nicht drum herum kommt, dass man die tatsächlich machen muss. Ich frage mich da natürlich auch, es gibt Berater, die sind 10, 20 Jahre im Business, die machen den Job, funktioniert auch alles. Und jetzt, was passiert, wenn du die Lizenz nicht bestehst?
Ja, also
musst du dann deinen Laden zumachen, oder?
Ja, also du hast die wichtigsten Punkte schon angesprochen. Also Sinn und Zweck der Regulierung ist tatsächlich, dass es eine globale Lizenz gibt und man nicht mehr in den nationalen Verbänden nochmal sich registrieren muss und so eine Hürde zu schaffen, dass man eben sagt, dass es nicht jeder machen können soll direkt. Also früher gab es ja eine Ausnahme für Familienangehörige auch, das gibt es auch nicht mehr. Und insofern sind das legitime Anliegen erstmal der FIFA. Und was du auch gesagt hast mit der sozusagen Legacy-Registrierung, also wer vor 2015 registriert war, da gibt's wohl Ausnahmemöglichkeiten.
Mhm.
Wie das jetzt genau gehandhabt wird, kann ich ja auch nicht sagen. Aber die FIFA will das Ganze streng umsetzen. Und da darf man wirklich mal gespannt sein, was dann ab Oktober passieren wird. Hat sich das jetzt schon in deinem täglichen Arbeiten ausgewirkt? Diese Unsicherheit oder diese neue Regulierung, wie reagieren die Clubs, wie reagiert die Branche?
Also die Clubs sind relativ entspannt alle. Also wir machen diese Registrierung, wie wir sie bisher immer gemacht haben, weiter. Und eigentlich sprechen wir gar nicht darüber. Und ich bin auch gespannt, welche Möglichkeiten es geben wird, auch dieses Ganze zu umgehen, weil einige Berater haben das ja, oder es gibt einige Möglichkeiten, die Registrierung zumindest auch zu umgehen, ja. Also es haben ja viele auch gemacht, die gesagt haben, wir wollen uns nicht registrieren. Wir lassen uns per Bonus über die Spielerin das Ganze auszahlen. Da brauchen wir wahrscheinlich auch gar keine Lizenz. Und natürlich lassen sich viele auch über Scouting auch ausbezahlen, sagen, hey, wir zahlen eine einmalige Scouting-Gebühr. Und dann umgehen wir diesen ganzen Prozess und dann kannst du auch gar nichts machen. Mhm. Also die Vereine, ich sag mal so, wenn die Vereine eine Spielerin oder einen Spieler unbedingt haben wollen, dann spielen die da mit. Das habe ich in ganz vielen Fällen bei Vereinen, wo wir uns wirklich sauber registrieren und auf alles achten. Und dann sehen wir bei irgendwelchen Kollegen, die sind gar nicht registriert oder haben keine Lizenz oder ja, sind eigentlich gar nicht offiziell Berater, aber die umgehen das Ganze mit den Vereinen und lassen sich auf anderem Wege ausbezahlen.
Ja, also Umgehungsmöglichkeiten wird es immer geben. Und da muss man eigentlich, ich verstehe nicht bei den Spielerinnen und Spielern, dass die das Ganze dann mitmachen immer mit ihren Beratern, dass sie nicht sagen, ey, also wir können hier einen fairen Deal machen mit den normalen Regeln. Aber wenn du mir hier irgendwie was vorlegst, was ich nicht mitgehen kann, dann möchte ich das nicht. Wieso haben denn die Berater so eine Macht in der Konstellation?
Ja, Macht gegenüber den Vereinen, ja, weil sie, die Vereine wollen natürlich unbedingt die Spielerin haben, aber die Spielerin oder die Spieler, die denken, das interessiert die überhaupt nicht. Also wie der Berater schlussendlich bezahlt wird, ist denen wurscht. Da stelle ich auch den Charakter natürlich auch von manchen Spielerinnen in Frage. Wenn ein Berater kommt und sagt, hey, kommst du, unterschreib bei mir, kriegst Schuhe von Nike, kriegst ein paar Produkte von Nike, kriegst ein neues iPhone, kriegst dies, das, und dann sind die weg. Und dann, weiß ich, hast du 10 Jahre mit denen zusammengearbeitet, auf engster Basis, ja, auf Vertrauensbasis und viele Höhen und Tiefen überstanden und denkst, du kennst die Person und von heute auf morgen, ciao.
Ja, aber da
kann was Besseres.
Aber auf den Busch klopfen gehört auch zum Handwerk, oder?
Ja. Ja, das ist so. Natürlich, das macht einen Eindruck. Ich meine, ich habe ja immer noch damit zu kämpfen. Es ist mir jetzt vorbei. Ich war Montag, Dienstag in Lyon und dann hat ein Vereinsmitarbeiter gedacht, ich bin die Schwester von der Spielerin. Ja, du wirst gar nicht als, sage ich mal, als junge Frau wirst du nicht wirklich als Beraterin wahrgenommen, weil es gibt dieses Bild eines Beraters, der muss im Anzug kommen, der muss so und so ausschauen, dies und das tragen, dies und das fahren und dann, ja, nehmen sie dich auch ernst als Berater vielleicht, ja. Aber ich sag mal, wenn du relativ jung bist, jetzt bin ich mittlerweile 30, jetzt hat sich das auch schon ein bisschen verändert, aber damals mit 21, die haben alle gedacht, wer ist denn die Kleine? Also was macht denn die hier? Und das hat natürlich dann auch Zeit gebraucht, bis du dann auch alle kennst und bis die sich dann auch, bis die dich dann auch mal richtig ernst nehmen. Aber ich hatte, was ich auch früher schon gesagt habe, ich hatte nie wirklich unangenehme Situationen. Also mit den Vereinen zumindest nicht, dass irgendjemand sich respektlos oder von oben herab mir gegenüber verhalten hat. Das hatte ich nie. Das war immer gut, immer ein guter Austausch. Mein Sechser im Lotto war natürlich mein lieber Geschäftspartner und guter Freund, der Brian, den ich kennenlernen durfte. Und auch viele andere tolle Männer, die mich unterstützt haben in den letzten 10 Jahren und die mir Türen geöffnet haben. Und sonst hätte das Ganze, glaube ich, auch nicht so funktioniert. Und wären wir auch nicht da, wo wir jetzt sind.
Seit wann arbeitest du mit Brian zusammen?
Mit Brian arbeite ich zusammen seit 2016, glaube ich. Also relativ schnell. Ich habe relativ fix gemerkt, ich werde es schwer haben, wenn ich alleine bleibe, wenn ich mit 21 und dann noch so jung Spielerinnen anspreche, die älter sind als ich. Das wird schwierig. Und dann habe ich mir gedacht, ich brauche eigentlich einen Partner, mit dem ich das zusammen mache. Am besten einen Mann. Dann haben wir eine gute Mischung auch drin. Eine jüngere Frau, ein bisschen älterer Mann, das kann gut funktionieren. Und habe Brian per Zufall eigentlich kennengelernt. Am Anfang war er auch nicht so interessiert, wollte erstmal nichts wissen. Und wir haben uns dann, wir haben erstmal so ein Jahr gebraucht, haben uns ausgetauscht, waren vorsichtig und haben 1, 2 Transfers zusammen gemacht. Und sag mal so nach 1,5, 2 Jahren haben wir dann beschlossen, dass wir das Ganze komplett zusammen machen.
Mhm. Abschließend noch die Frage zu der Betreuung und Beratung von minderjährigen Spielern und Spielerinnen. Wie gehst du da vor? Machst du das überhaupt? Scoutest du selbst oder habt ihr einen Scout in eurem Netzwerk? Und wie siehst du die Gefahren für Kinder und Jugendliche, die sozusagen noch komplett unerfahren sind?
Ja, also ich habe da eine spezielle Meinung dazu. Ich bin absolut gegen Betreuung und Beratung von Minderjährigen, zumindest von deutlich Minderjährigen. Wenn die jetzt, weiß nicht, 17,5 oder so sind, dann ist es nochmal was anderes. Aber aktuell auch bei den Frauen stürzen sich die Berater teilweise auf U15, U17 Spielerinnen und beraten die schon und die Eltern springen natürlich auch drauf an. Ich sehe das sehr schwierig, weil du kannst mit 15, 16 noch nicht wissen, in welchen Weg die Mädels gehen werden. Und du musst dich natürlich auch mit den Eltern auseinandersetzen. Also viele Eltern sind schwierig, wollen auch bei allem mitreden, wissen alles besser. Das macht die Situation nicht einfacher. Das ist ein enormer Zeitaufwand, wo ich auch gesagt habe, den kann ich gar nicht leisten und möchte ich auch nicht leisten. Da kümmere ich mich lieber um die volljährigen Spielerinnen, die mich dringender brauchen. Und es ist auch Fakt, dass die Vereine sich gut kümmern, also bei Minderjährigen. Wenn du noch keinen Profivertrag hast, dann kümmern sich die Vereine schon anständig und da brauchst du eigentlich auch keinen Spielerberater, meiner Meinung nach.
Ja, ja.
Also, und wenn die älter werden, das ist natürlich was anderes, wenn der erste Profivertrag ansteht, natürlich denkt der Verein ab einem gewissen Zeitpunkt erstmal an sich selbst und nicht an den Spieler. Und da ist es, also die Notwendigkeit der Spielerberater oder Spielervermittler möchte ich nicht in Frage stellen. Die sind wichtig, die haben eine sehr wichtige Funktion, aber ich sehe diese Notwendigkeit nicht bei 15-, 16-Jährigen.
Ja, also teile ich komplett deine Ansicht und ich würde mir wünschen, dass es mehr Berater, Beraterinnen wie dich geben würde.
Danke, das ist sehr nett.
Gut, dann sind wir schon fast am Schluss angelangt. Ich hätte trotzdem gerne noch ein Statement von dir allgemein zum Thema Frauenfußball. Stichwort Turbine Potsdam. Die sind... sang- und klanglos aus der Bundesliga abgestiegen, haben eine unfassbar beeindruckende Historie und verschwinden jetzt aber so aus dem hellen Rampenlicht des Frauenfußballs. Andere Mannschaften kommen hoch, Hertha BSC in Berlin schickt sich zum Beispiel an, da jetzt irgendwie auch doch groß einzusteigen und mit Hilfe von übernommenen Mannschaften, in dem Fall glaube ich Hertha Zehlendorf, dann da das Ziel Bundesliga bald zu erreichen. Viktoria Berlin ist ambitioniert. Wie siehst du das Ganze mit Besorgnis, dass am Ende dann irgendwie vielleicht nur noch die Männer-Bundesliga-Vereine dann auch den Frauenfußball beherrschen? Oder wie siehst du das?
Ja, ich finde es generell gut. Weil man natürlich auch eine andere Konkurrenzsituation, andere Mittel auch zur Verfügung gestellt bekommen, also die Vereine. Wir wollen ja alle Professionalität im Frauenfußball. Wir wollen weg davon, dass die Mädels parallel noch einen Teilzeit-Vollzeitjob ausüben müssen. Wir wollen eine professionelle Infrastruktur. Und da müssen wir natürlich mit den Männervereinen zusammenarbeiten. Oder ist es der einfachste, kürzeste Weg, mit den Männervereinen zusammenzuarbeiten? Ja. Das funktioniert sehr gut in Deutschland, muss ich sagen. Also was ich jetzt in Europa generell beobachte, klar, Bayern, Wolfsburg, Leverkusen auch, Hoffenheim, die haben wirklich eine gute Infrastruktur. Die bemühen sich sehr, da was auf die Beine zu stellen. Das ist sehr positiv. Bei den reinen Frauenfußballvereinen und auch bei manchen Männerablegern ist es schon teilweise erschreckend. Also wie die Infrastruktur ist, wie die Kabinen ausschauen, wie die Fahrtwege sind, wie das, wie klein das Staff tatsächlich auch ist. Also manche haben gar keinen richtigen Teamarzt oder keinen festangestellten Physio. Ich war im März in England, bei Tottenham. Das war extrem beeindruckend. Ich meine, die sind fast abgestiegen aus der Liga. Das war jetzt ganz knapp, dass die sich halten konnten. Aber was dort gemacht wird und was dort geplant ist, ist wirklich Wahnsinn. Also das habe ich so nirgendwo anders erlebt. Und es gibt aber auch top-europäische Vereine, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, wo die Kabine noch in einem Container ist. Ja, das sind Champions-League-Sieger teilweise. Und da sind die Kabinen in einem Container. Da gibt es keine festangestellten Ärzte oder keinen festangestellten Mannschaftsarzt. Und da fragt man sich schon, wie das funktioniert. Da soll es natürlich auch Änderungen geben. Das wird sich auch in den nächsten Jahren verändern. Aber ich denke, dass die reinen Frauenfußballvereine keine Überlebenschance haben werden. Realistischerweise, die müssen umdenken. Ich hatte jetzt auch mit einem Verein, der leider auch in die dritte Liga abgestiegen ist, bei den Frauen Regionalliga, einen Austausch, der mich auch gefragt, was können wir denn machen, dass wir da wieder hochkommen oder dass wir einfach, dass wir ein Personal finden. Und da habe ich gesagt, gut, ihr braucht einen guten Vorstand, ihr braucht jemanden, der ein Konzept entwickelt, der eine Strategie hat. Ja, wer seid ihr? Was ist eure Identität? Und was sind eure Stärken? Was könnt ihr bieten? Und wo wollt ihr hin? Das wissen ja viele gar nicht. Viele träumen immer noch davon, in die Bundesliga aufzusteigen. Das ist unrealistisch als reiner Frauenfußballverein oder in die zweite Liga. Das ist mit so viel Kosten verbunden. Das kann gar nicht funktionieren. Und ich habe eine Empfehlung gegeben, wenn ihr als reiner Frauenfußballverein euch darauf konzentriert, die Jugend auszubilden für die größeren Vereine in Kooperation mit den größeren Vereinen oder mit den Männerablegern, dann kann man da ja eine gute Lösung finden, ja, für beide Seiten. Und da muss man natürlich ein bisschen umdenken. Und ich glaube, das wird dann auch in Zukunft der Weg sein bei vielen reinen Frauenfußballvereinen.
Okay, vielen, vielen Dank, Jasmina Čović.
Gerne.
Dass du da warst. Jetzt wird noch ein Foto gemacht hier. ja, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Dein Twitter-Handle ist jasmina_Čović. Da bist du relativ fleißig unterwegs, hast heute auch schon was getwittert über Schwierigkeiten mit dem französischen Verband, sprachliche Schwierigkeiten vor allem. Ja, viel Erfolg, viel Glück.
Also vielen, vielen Dank, super sympathisch, wirklich. Tausend Dank für deine Zeit.
Ja? Sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Klasse. Bis bald.
Bald, ciao.
Ciao.
Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich begrüße euch zum Interview mit Jonas Bär-Hoffmann, dem Generalsekretär der FIFPro. Hallo Jonas, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast für ein kurzes Interview zu dem Thema.
Gerne. Wie gesagt, Jonas Bär-Hoffmann, ich leite seit jetzt gut 4 Jahren die FIFPro, was letztlich sozusagen der internationale Gewerkschaftsverband für Profifußballspieler ist. Unsere Mitglieder, also die Organisation, sind in 65 Ländern auf letztlich allen Kontinenten, von denen vereist mal abgesehen. Und wir vertreten da kollektiv letztlich die Interessen von knapp 65.000 Spielern und Spielerinnen zu allen möglichen Themen. Ich selber komme eigentlich wirklich aus diesem Spielervertretungs, dieser Bewegung, aber eben nur im Kollektiven, nicht jetzt, wie wir heute sprechen werden, Agenten und Vermittler, sondern wirklich nur kollektive Vertretung über Gewerkschaften. Habe hier in Deutschland eine Zeit lang für die Basketballspieler gearbeitet, auf europäischer Ebene viel mit den EU-Institutionen, also die Sportpolitik unter den neuen EU-Verträgen zum Leben erweckt wurde. Und jetzt seit gut fast 11 Jahren mittlerweile im Fußball, allen möglichen Rollen. Ja, und es ist immer noch ein sehr, sehr spannender Auftrag, so eine diverse Gruppe an Athleten zu vertreten in einem durchaus komplizierten Geschäft, Fußball.
Ihr hört schon, was für eine Dimension es hat, was Jonas da macht. 65.000 Mitglieder, das sind unglaublich. Und deswegen haben wir uns auch vorgenommen, noch eine richtige Folge mit Jonas aufzunehmen. Ich hoffe, das klappt in den nächsten Monaten. Da werden dann Themen mehr so genereller Natur sein. Die Aufgaben und Herausforderungen der FIFPro insgesamt und die Regulierung der FIFA, wo da die Grenzen sind, auch die anhängigen EuGH-Verfahren, sind, glaube ich, jetzt gerade 3 an der Zahl. Super League, Nachwuchsreglement, jetzt die Spielervermittler-Geschichte und dann gibt es ja noch ein anderes Verfahren, so ein Kass-Urteil, das angegriffen wurde, nicht wahr?
Ja, es gibt ehrlich gesagt momentan sogar noch einen 4. Fall, der sich wirklich zentral mit dem Transfersystem befasst. Der ist nur noch ein paar Monate hinter den anderen und deswegen hat man nicht so viel öffentliche Wahrnehmung dazu gekommen. Aber es bewegt sich da momentan schon sehr viel und wenn man sich so die widersprechenden Meinungen der Generalanwälte durchliest in den letzten Wochen und Monaten, ist da durchaus, glaube ich, viel Sprengkraft da drinnen, weil es eben nicht nur um die Einzelthematik des Falles geht, sondern wirklich um die Frage, was bedeutet denn sozusagen das Sportmodell in Europa und inwieweit hat das irgendeinen Schutzmechanismus vor Kartellrecht, vor Arbeitsrecht und so weiter. Und da steht dann schon ziemlich viel im Raum. Und vieles, was man durchaus, und ich glaube, es ist wichtig, weil jetzt natürlich diese Verfahren gerade gegen Super League, da ist wahrscheinlich jeder der gleichen Meinung, was man da als Ergebnis in dem speziellen Fall haben will. Aber die Fragen, die da drin aufgeworfen werden, sind in vielen anderen Themenbereichen durchaus verdient kontrovers zu beurteilen. Ja. Und da könnten so ein bisschen Abweichungen in der momentanen Wahrnehmung durchaus in anderen Themenbereichen sehr, sehr viel helfen, um den Sport wahrscheinlich demokratischer und ein bisschen zukunftsgewandter aufzustellen. Deswegen, ja, da passiert schon sehr viel und das ist auch so, wie wir es beobachten. Das passiert immer so ein bisschen in Zyklen. Ne? Jetzt ist irgendwie, Bosman sind jetzt 30 Jahre her, dazwischendurch gab es so ein paar kleinere Sachen, die Dinge bewegt haben. Ich glaube, es gibt unter den Richtern dort schon eine gewisse Frustration mit dem, wo der Sport und der Fußball insbesondere momentan so hinwandert.
Ja.
Und sie scheinen offener dazu zu sein, größere Fragen sich wieder anzuschauen, als es in letzter Zeit der Fall war.
Und in dem Zusammenhang finde ich auch dieses Thema unabhängige Regulierungsbehörde ganz wichtig, wie jetzt auch in UK gerade passiert. Aber lassen wir das mal außen vor.
Das dauert zwei Stunden.
Ja, genau. Unsere gemeinsame Folge. Okay, jetzt zum Thema Spielervermittlung. Ich würde halt gerne mal wissen von dir, wie die FIFPro zu dieser ganzen Regulierung steht, aus Athletensicht, aus Spielersicht und wie ihr euch da positioniert.
Ja, also wir waren in diesem Prozess jetzt schon seit einigen Jahren in den Gesprächen mit den anderen Stakeholdern involviert. Also wir vertreten ja dann als FIFPro sozusagen auf globaler Ebene diese Interessen in Diskussionen dann mit FIFA, mit den Clubverbänden, mit den Ligenverbänden, die natürlich dann sozusagen als Arbeitgeber auftreten und dort andere Interessen teilweise haben. Und ich würde mal so anfangen, dass erstmal eine Lizenzierung zurückkommt, ist auf jeden Fall sinnvoll, weil es gab jetzt in den letzten Jahren mit diesem Regularium seit 2015 oder sowas ja de facto einen offenen Markt. Das hat sicherlich zur Verwässerung der Qualität und auch so ein bisschen der Rechtssicherheit geführt, was auch selber für Agenten, denke ich, nicht sinnvoll ist, die vernünftig arbeiten wollen, weil wirklich jeder auftreten konnte ohne jeglichen Kontext und weil es auch gar keine rechtliche Handhabe bei Fehlverhalten wirklich gegen sie gab im Sport rechtlichen Kontext. Mit der Lizenzierung kommt jetzt ja auch eine Schiedsgerichtsbarkeit zurück. Das ist sinnvoll. Wir haben da schon immer noch viele, viele Fälle. Und wir sehen das so ein bisschen, also den Markt vielleicht so in drei Segmenten. Du hast so wirklich am ganz unteren Ende die Schwächsten sozusagen aus Marktsicht, die wirklich kämpfen, irgendwie Profi zu werden, die auch in Märkten für Gehälter spielen, wo letztlich Monat für Monat eine Abhängigkeit vom Gehalt ist, wo die Agenten schon einen enormen Einfluss theoretisch haben können. Man hat so die Mitte des Marktes, wo alles relativ stabil ist, wo auch die Arbeitsbedingungen gut sind und wo die Verträge dann auch zumindest vielleicht mal so 3 Jahre lang sind, dementsprechend ein bisschen Stabilität ist. Und dann hast du so das wirklich das Top-Niveau, wo man dann auch über diese verrückten Beträge teilweise spricht, die manche Menschen dann nicht mehr sinnvoll erachten. Und die drei Segmente muss man, glaube ich, sehr verschieden betrachten. Gerade in diesem untersten Segment passiert sehr, sehr viel Problematisches, wo wirklich auch, also von Unterschriftsfälschung bis hin zu Verträgen ohne Wissen des Spielers, wo Geld umgeleitet wird in die Hände der Agenten und wo auch wirklich es kaum noch möglich ist, für den Spieler nachzuvollziehen, warum jetzt welcher Verein wirklich ihm angeboten wurde und wessen Interessen da vorne dran standen. Das heißt, da sind schon viele Probleme. Was, glaube ich, jetzt bei dem ganzen Konstrukt der Agentenregularien, was ich zeigen muss, ist eben, und das war letztlich jetzt ja auch die Krux seit Jahren, ist, dass es natürlich in diesem Markten schon einige Interessenskonflikte gibt, gerade durch diese Mehrfachrepräsentation von Clubs und Spielern gleichzeitig und auf welcher Seite des Transfers kann ich stehen. Da sind, glaube ich, durchaus Zweifel noch immer, bei mir zumindest da, dass das wirklich aufgelöst wird vernünftig. Und dann die zweite große Frage, die essentiell in dem Ganzen ist, ist, inwieweit ist die FIFA in der Lage, das Ganze umzusetzen?
Ja,
weil natürlich da schon ein gewisses kriminelles Motivationspotenzial vorhanden ist bei einigen Handeln. Und das sind nicht nur die Agenten, das sind auch teilweise Leute, die für Clubs arbeiten. Und kannst du das wirklich umsetzen?
Ja,
wenn du es nicht umsetzen kannst, dann kreierst du damit wahrscheinlich mehr Probleme, als dass du sie löst.
Aber es ist klar, also ohne Lizenz darf man nicht tätig sein. Das ist mal die Hürde. Und dann muss jedes Representation Agreement schriftlich erfolgen und der FIFA eingereicht werden.
Ja.
Und sozusagen alles soll dann auch über ein FIFA Clearinghouse abgewickelt werden, also auch sämtliche Zahlungen. Und da ist schon die Frage, wie die FIFA das alles durchsetzen will und wie sie Umgehungen vermeiden kann. Und und die Lizenz ist ja auch dann persönlich. Es darf keine Agentur mehr tätig werden. Also darüber kann alles abgewickelt werden. Aber in der Agentur dürfen ausschließlich Mitarbeiter als Spielerberater und Spielervermittler tätig werden, die eine Lizenz haben. Und auch das ist natürlich ein legitimes Interesse. Aber wie will man das im täglichen Leben umsetzen?
Ja.
Also das wird so, es ist so komplex und so schwierig. Und ich denke, dass es da auch noch viele rechtliche Auseinandersetzungen um dieses Thema geben wird. Wie siehst du denn das? Also aus deutscher Sicht ist ja klar, der DFB ist jetzt muss jetzt bis Oktober es in nationales Recht auch umsetzen oder in nationales Verbandsrecht umsetzen, weil die nationalen Sachverhalte
ausschließlich Sache des Mitgliedsverbands ist. Wie ist denn das, mit deiner internationalen Brille, ist es jetzt wieder eine spezifisch deutsche Kritik, die sich daran stößt, an dieser strengen Regulierung, oder wie ist es international?
Nee, das ist nicht nur in Deutschland, glaube ich, kontrovers. Ich glaube, das ist so, du hast dieses Spannungsverhältnis, dass alle, die sich ernsthaft dafür interessieren, dass dieser Geschäftsbereich Fußball vernünftig funktioniert, die wissen alle, irgendwas muss passieren.
Das was nötig ist.
Aber es sitzt natürlich auch schon sehr, sehr viel am Tisch, was Eigeninteressen hat, ne? Also ich meine, das ist in so einer Verhandlung klar, dass natürlich haben Agenten Interesse, aber Clubs haben auch jede Menge Interessen und viele Probleme, wie zum Beispiel, dass gewisse Agenten sozusagen fast schon diese Gatekeeper-Funktion haben, dass du zu gewissen Vereinen nicht reinkommst als Spieler, wenn der Agent nicht involviert ist. Das ist ja nicht nur ein Problem des Agenten, das ist ja auch ein Problem des Clubs. Und von daher gibt's da schon viele Probleme und ich denke, ich sehe halt immer noch in dieser Umsetzung auch diese Frage, dass ja letztlich das ganze Prinzip, was du eben beschreibst, ist ja so ein bisschen an der Haftbarkeit sozusagen aufgezogen. Den Vertrag unterschreiben darf am Ende nur der die Lizenz hat.
Ja.
Wer vorher die Gespräche geführt hat, wird nie irgendjemand erfahren.
Genau.
Und naja, es gibt natürlich schon ein gewisses, ist kein Monopol, aber irgendwie so ein Oligopol, wo gewisse Märkte gerade im Top-Niveau eigentlich nur von gewissen Agenten überhaupt zugänglich sind. Ne? Ja. Ich meine, das sieht man ja auch wieder selbst jetzt bei Bayern München, wenn Spieler auf einmal aus der Bundesliga nach Spanien, nach England wollen, auf einmal wechseln den Agenten. Das ist ja nicht nur, weil sie den irgendwie nett finden, sondern weil die halt gewisse Marktkompetenzen vielleicht auch einfach haben. Das muss gar nicht kritisch sein. Aber du brauchst gewisse Agenten, um da hinzukommen. Und die haben natürlich eine enorme Marktmacht. Und das ist ja auch normal in einer gewissen Art und Weise. Ne? Das ist ja in jedem kapitalistischen Markt so, dass es gewisse Leute sind, die sich vielleicht davon distanzieren können, was so die Mehrheit macht und da irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal haben. Aber dadurch wirst du natürlich diese Machtposition nicht verändern. Und es ist für uns immer noch so ein bisschen halt diese Frage, dass der Spieler in diesem ganzen Konstrukt ja, naja, eigentlich müsste er immer im Zentrum dieses Transfers stehen. Ne? Und ich finde das immer noch, für mich ist es schon noch immer eine legitime Frage, wenn man das Ganze mit dem US-Sport vergleicht, da gibt es ausschließlich Spieleragenten. Es gibt keine Clubagenten.
Ja.
Warum braucht ein Club einen Agenten?
Ja.
Dass ein Club einen Scout braucht, verstehe ich. Dass ein Club einen Rechtsanwalt braucht, verstehe ich. Ja. Dass der Club einen Agenten braucht, ist für mich schon eine sehr fundamentale Frage, was da eigentlich mit bezweckt wird.
Mhm.
Dass das teilweise mit dieser Multirepräsentation auch ganz klar eine steuerrechtliche Frage ist. Das muss keiner verschleiern, das weiß jeder, das ist auch so. Aber die Tatsache, dass Clubs so stark darauf bestehen, von Agenten vertreten zu werden, in Transfers und so weiter, da wird meiner Meinung nach schon sehr oft einfach auch fiktiv einen Marktwert hochgetrieben, wo am Ende keiner dran gewinnt, außer halt einfach nur dieser aufgeblasene Markt, an dem dann natürlich sich die Agenten auch beteiligen können. Aber wo schon eine prinzipielle Frage da drin steht, ist das überhaupt sinnvoll oder wäre es nicht eigentlich viel sinnvoller zu sagen, okay, Spieler werden vertreten, Spieler haben ihre Agenten, Spieler haben dort ihre Repräsentation, das ist ausschließlich, was passiert. Dann kannst du ganz klar darüber reden, wie werden die kompensiert, von wem werden die kompensiert und was sind da die steuerrechtlichen Folgen in jedem Land, alles gut. Aber diese Mehrfachvertretungskonstruktionen sind, glaube ich, schon sehr problematisch.
Aber
und der Spieler steht da immer im
Interessenskonflikt. Warum wollte die FIFA da nicht ran? Hätte man ja genauso machen können, wie du gesagt hast.
Ja gut, aber man darf das auch, ich meine, das ist natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung so, es ist ein FIFA-Regularium, aber das passiert ja nicht in einem FIFA-Vakuum. Also die Clubs haben da schon natürlich eine starke Stimme an dem Tisch. Meistens
klar,
eine stärkere Stimme als wir.
Aber wie du sagst, die Clubs dürften originär ja eigentlich gar keinen Bedarf daran haben.
Also ist meine Meinung.
Ja,
also ich meine, da wurden dann noch durchaus, gibt's ja viele Geschichten, wo dann auch irgendwie so erzählt wird, naja, warum ist das denn notwendig und wie konnten wir dadurch den Marktwert steigern, weil wir vielleicht nicht so offensichtlich gezeigt haben, wer eigentlich das Interesse hatte, den Spieler gehen zu lassen und sonst was. Aber das passiert ja andersrum jedem Verein auch. Ne? Also jedes Mal, wenn du vielleicht so ein bisschen gewinnst, weil der Marktwert hochgepusht wird, naja, beim nächsten Mal wird er hochgepusht, wenn du jemanden holen willst.
Ja.
Das heißt ja so ein bisschen, das muss ja ein Nullsummenspiel sein, außer du glaubst, du bist deutlich schlauer als alle anderen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein fiktiver ökonomischer Wert, der kreiert wird, der eigentlich nicht besteht.
Ja.
Es ist so, dass natürlich, was bei diesem ganzen Regularium ja immer im Hintergrund stehen wird, warum gab es die letzten Jahre keine Lizenzierung? Weil es zuvor ein Gerichtsverfahren gegeben hat, wo gesagt wurde, FIFA, du kannst das eigentlich gar nicht machen, weil die Agenten sind nicht unter deiner sozusagen Autorität als Regularie. Und die Frage besteht ja heute auch weiter.
Ja, klar.
Und jetzt sind ja die Regularien deutlich strenger und dann wird sich natürlich die gleiche Frage wieder stellen. Dann wird sich die FIFA, denke ich mir, schon Gedanken gemacht haben, okay, wie kreieren wir etwas, was zumindest so unter den verschiedenen Stakeholdern im Fußball irgendwie akzeptabel ist, damit natürlich der Gegenwind
rausgenommen
irgendwie,
wird.
Irgendwie macht. Und das ist nicht falsch, ne? Das ist ja, was eine Bundesregierung bei gewissen Fragen auch machen muss und was eine EU-Kommission bei manchen Fragen auch machen muss. Das absolut, ist nicht komplett ist, illegitim.
Ja. Diese FFAR muss ja weltweit gelten, damit es überhaupt einen Sinn macht.
Das ist klar. Ne? Also ich meine, das muss jedem bewusst sein. In dem Moment, wo in einem größeren Markt gegenüber den wirklich fundamentalen Teilen dieses Reglements irgendeine Injunction oder sowas von einem Gericht erlassen wird, werden die anderen Märkte es nicht implementieren, weil es einen unfassbaren Wettbewerbsverzerrungseffekt geben wird. Das ist ganz klar. Hinter der ganzen Frage steht natürlich so grundsätzlich diese Frage von Subsidiarität. Und natürlich ist auch der FIFA bewusst, dass ein deutscher Verband im Zweifelsfall deutsches Recht umsetzen muss. Bei uns trifft sich das dann immer noch viel öfter in Sachen Tarifverträgen.
Ja.
Was für uns eine grundsätzliche Frage ist, wie weit können wir davon abweichen, was die FIFA regulieren will, wenn sich tarifvertragliche Partner einigen. Das letzte Beispiel dafür ist ein spannendes, wozu wir wieder eine eigene Sendung machen können, ist Gehirnerschütterung. Mhm. Wir haben 3-4 Ligen auf der Welt, die bereit sind, strengere, härtere Maßnahmen zu treffen, die gegen IFAB aktuelle Prinzipien verstoßen würden und es wird halt dagegen gepusht und sagen, nee. Und wir sagen, naja, aber wenn sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer de facto im Arbeitsschutz, im Gesundheitsschutz auf strengere Regeln einigen wollen, dann muss das doch vor sportverbandrechtlichen Regeln stehen.
Ja.
Und das heißt, da ist grundsätzlich ein großes Spannungsverhältnis, was auch wieder zurückkommend auf diese Gerichtsverfahren, die beim EuGH vorliegen, natürlich alles implizit mit drinnen hängt. Ne? Gerade jetzt bei den Fragen, die vielleicht nicht um die Wettbewerbsstrukturen gehen, sondern um arbeitsrechtliche Fragen gehen, da hängt das natürlich immer mit drinnen. Inwieweit kann wer einen Arbeitsmarkt regulieren und wo ist die demokratische Legitimation dafür? Ja. Wir bewegen uns immer mehr darauf hin, dass sowohl Arbeitgeber zum Glück, aber natürlich auch wir darauf bestehen, dass tarifvertragliche Parteien dort ganz klar Entscheidungshoheit im Zweifelsfall haben. Wir haben Interesse an Harmonisierung, wir haben Interesse an verbandsrechtlicher Umsetzung, weil es immer noch der beste Weg ist aktuell, um harmonisch über viele Länder, viele Märkte hinweg gleich funktionierende Regeln zu bekommen. Aber diese Balance zwischen den Einflussmechanismen von Verbandsrecht und tarifvertraglichem Recht und im Zweifelsfall eben nationalen Gerichten und Gesetzgebern ist natürlich quer durch den Sport, wird das immer weiter auswachsen. Und da braucht es letztlich auch, glaube ich, eine Diskussion über die Governance, um wirklich den Entscheidungsprozess und wer sitzt da am Tisch und wie wird da entschieden und wer hat welches Gewicht in der Entscheidung.
Seid ihr da auch regelmäßig im Austausch jetzt nochmal zurück zu Deutschland mit der DFL oder ist es sozusagen eine schiefe Ebene, weil ihr europäische Ebene seid und in Deutschland gar nicht jetzt selbst Ansprechpartner an die Liga?
Ja, also wir arbeiten mit 2 Organisationen auf Ligenniveau. Das eine ist das World League Forum. Da sind, glaube ich, mittlerweile knapp 50 Profiligen weltweit drinnen, inklusive den ganzen großen europäischen, inklusive auch der DFL. Das heißt, wenn wir mit denen sprechen, sprechen wir indirekt mit der DFL. Mhm. Es gibt auf europäischer Ebene schon länger noch einen anderen Ligenverband, was letztlich deckungsgleich ist von den Mitgliedern, nur halt einmal Europa, das andere weltweit. Auch da ist die DFL de facto mit drinnen. Das heißt, es ist nicht unsere Aufgabe, sowas direkt mit den nationalen Partnern zu verhandeln. Ja. Wir versuchen auf einer Ebene drüber oder im Zweifelsfall 2 Ebenen drüben, eben kontinental oder weltweit, Lösungen zu finden. Aber es ist sehr klar, wir haben vor kurzem auch ein Agreement mit diesem Weltligenverband zur letztlich Stärkung von tarifvertraglichen Partnerschaften im Fußball geschlossen, worüber es jetzt auch so ein globales Verhandlungskomitee geben soll und so weiter. Mhm. Wo ganz klar schon, glaube ich, auch den Ligen bewusst geworden ist, was ja, ich meine, wir sitzen hier im Flughafen, wo gerade gestreikt wird, dass das eigentlich für sie sinnvoll ist.
Ja.
Und dass das eigentlich ein vernünftiger Weg ist, auch eine Liga stabil und rechtssicher und auch interessant als Markt zu gestalten. Von daher, ich bin da sehr optimistisch. Ich weiß, bei sowas weißt du im Fußball nie, wie schnell das geht. Es kann 2 Jahre dauern, bis es einen fundamentalen Umbruch gibt. Es kann 15 dauern.
Ja.
Aber der Trend ist aus unserer Sicht sehr eindeutig, dass es dahin gehen wird.
Ja. Ich habe gerade eine Dissertation besprochen zu dem Thema Salary Caps im Profifußball. Und da war auch ein Abschnitt Tarifvertragsrecht.
Absolut.
Auch. Und also hervorragende Ausarbeitung von Thilo Hahn. Mhm. Zulässigkeit von Salary Caps.
Okay.
Absolut lesenswert, kann ich empfehlen.
Ja, da gibt es ja auch Entscheidungen. Also es gibt natürlich die Präzedenz aus den USA, wo all das im Sport ja nur wegen Tarifverträgen funktioniert.
Ja.
Es gibt ja auch so EuGH-Entscheidungen, Albany und so weiter, aus anderen Bereichen, die ganz klar sagen, derartige Einschränkungen, wenn du davon eine Ausnahmeregelung sozusagen von Kartellrecht insbesondere haben willst, geht eigentlich über Tarifvertrag.
Ja.
Und das ist also alle, die affin für den US-Sport sind und dieses System von Collective Bargaining Agreements und so weiter verstehen, der einzige Grund, warum das funktioniert, ist, weil ansonsten Kartellrecht Anwendung finden ja. würde. Und da passiert einfach in Europa aus meiner Sicht seit sehr langem der Fehler, dass letztlich Regierungsinstitutionen den Sport mit falscher Intention schützen, wo die Anwendung von normalem Recht ja. eigentlich dem Sport helfen würde, ja. demokratischer ausgestaltet zu werden.
Ja, das ist jetzt wieder beim Super League-Verfahren.
Da bist du wieder bei diesem Ding, dass die Wettbewerbsstruktur, dieses europäische Modell, Abstieg, Aufstieg, sportliche Qualifikation, dass das geschützt wird. 100% genau, sofort
aber
dabei.
Aber die Monopolverbände müssen kontrolliert werden, in irgendeiner Form.
Genau, und am Ende ist, was wir machen, tarifvertragliche Arbeit, das ist ja Selbstregulierung.
Ja.
Die Sportverbände sagen immer unsere Autonomie, Selbstregulierung und so weiter. Aber das ist doch keine Definition. Tarifvertragliche
ja.
Einigung.
Ja.
Und ich glaube, das ist das, warum es gibt ja in einigen Ländern in Europa gibt's gute tarifverträgliche Situationen im Fußball. Also gerade Frankreich zum Beispiel hat ein sehr, sehr komplexes, gutes System. Hier in Deutschland sind wir da irgendwie noch einige Kilometer hinten dran. Aber um das wirklich in der Breite auszuarbeiten, müssten Regierungen und natürlich auch Gerichte dann am Ende sich ein bisschen damit wohler fühlen, dass diese Rechtsgrundlagen erstmal Anwendung finden auf den
ja,
Sport
ja.
und dass das vielleicht erstmal wehtut und dass es vielleicht auch gewisse Dinge in Frage stellt, die Menschen als normal betrachten, aber dass es einen ja. Prozess
viel,
in Gang
viele
bringt.
Viele sind ja Gewohnheiten einfach.
Genau.
Ja.
Und dadurch würde eigentlich, glaube ich, eine gesündere Entscheidungskultur etabliert werden. Du würdest eine Demokratisierung der Entscheidungsnatur, du würdest Checks and Balances auf einmal implementieren, die dem Sport sehr gut tun würden.
Ja. Jonas, wir sind jetzt schon fast eine halbe Stunde hier. Und abschließend hätte ich noch zwei Fragen.
Auf geht's.
Einmal, in dem FFAA sind die Ziele genannt und da wird plötzlich die Competitive Balance auch aufgerufen, lustigerweise. Wogegen es in wenn man jetzt guckt nach Financial Fairplay und so, da taucht nie Competitive Balance auf. Hat die FIFA begriffen, dass es jetzt auch mal losgehen muss, um die Competitive Balance wieder zu stärken allgemein und die sozusagen die beteiligten Clubs und Vereine für die Ausgeglichenheit der Liga die Erlöse wieder anders zu verteilen? Oder sagst du, das haben die nur reingeschrieben, weil es sich jetzt gerade so angeboten hat? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage noch. Wir hatten gesprochen von diesen drei Stufen mit den Beratern und den Spielern, die vielleicht gar nicht so verdienen. Findest du an der Stelle die Kappung auf 3% des Jahresgehalts richtig? 5% sind bis 200.000. Findest du das richtig oder geht da die FIFA zu weit? Das ist noch abschließend.
Okay. Fangen wir mit der zweiten Frage an. Also, das ist immer ein bisschen, ist gar nicht so einfach zu beantworten. In dem Moment, wo du den Spieler diese Entschädigung für die Agenten bezahlen lassen willst, brauchst du natürlich irgendeine Reglementierung, weil wird jetzt vielleicht die Zuhörer teilweise überraschen, aber wir sehen auch Verträge, wo auf einmal 50% des Gehalts an den Agenten abgegeben werden muss. Das ist natürlich komplett, kann man auch fragen, ob das überhaupt rechtlich durchsetzbar wäre, okay, aber das macht schon Sinn. Auf der anderen Seite, wenn du ein Spieler bist, der vielleicht 1.000 Euro im Monat verdient und dann kann der Agent davon maximal 5% bekommen, dann ist halt die Frage, findet ihr überhaupt noch Zugang zu dem Agenten?
So sieht's aus.
Ich habe da keine wirklich ganz saubere Lösung, was am Ende der richtige Weg ist. Was wir eben von Anfang an sehr gepusht haben, ist, dass eigentlich was für uns erstmal primär entscheidend wäre, und es gibt zum Beispiel in Holland ein sehr gutes System, dass der Spieler jegliche Zahlung vom Verein an den Agenten abzeichnen muss. Das heißt, er hat erstmal komplette Transparenz. Und wenn der dann abzeichnet, dass der Agent auf einmal doppelt so viel Geld bekommt wie er selber, dann finde ich das ethisch verwerflich, dann finde ich es wahrscheinlich auch objektiv nicht besonders intelligent.
Ja.
Aber dann trifft er dazu eine Entscheidung. Ja. Und solange er die Entscheidung weitestgehend frei trifft, oder sie, okay. Aber oftmals wissen das die Spieler ja momentan gar nicht.
Ja.
Und dann sehen sie vielleicht im Vertrag, ja, 3%, 4%, aber dass der Agent nebendran noch ein zweites Agreement hat, wo er vielleicht noch XY mehr bekommt, ist für den Spieler oft gar nicht einsehbar.
Ja, und das ist jetzt auch in dem FIFA-Reglement so vorgesehen, dass es volle Transparenz gibt für den Spieler, dass er sich von dem Berater alles vorlegen lassen darf.
Ja.
Und wenn es da Schwierigkeiten gibt, kann sich der Spieler direkt an die FIFA-Kammer wenden.
Was für uns wichtig war, vielleicht einen anderen Aspekt in dem Reglement, den auch wirklich wir eingebracht haben, ist, dass die Zahlung der Vergütung für den Agenten über den Vertrag gestretched wird. Also momentan ist ja de facto ganz so, der wichtig. Agent kriegt alles vorne weg.
Ja.
Der Spieler kriegt halt sein monatliches Gehalt und vielleicht Boni und sonst noch was. Wir haben so viele Fälle, in denen auf einmal der Agent einfach kein gesteigertes Interesse mehr hat, sich darum zu kümmern, dass der Spieler sein Gehalt bekommt, dass der Spieler bei dem Verein eine vernünftige Chance bekommt, weil er halt einfach schon das Geld mitgenommen hat.
Ja.
Und
da wird dann natürlich die Beraterfunktion ad absurdum geführt, wenn der Berater dann plötzlich draußen ist, nur weil er schon alles selbst eingesackt hat.
Und die Spieler kommen dann zur Gewerkschaft und sagen, helft mir, ich werde nicht bezahlt und mein Agent macht nichts. Das heißt, das war für uns zum Beispiel ein sehr wichtiger Punkt, dass der Agent durch den gesamten Vertrag hinweg ein Interesse daran hat, ein Eigeninteresse hat, dass der Spieler richtig behandelt wird. Und das ist zum Beispiel schon was, das macht Sinn. Das wird auch sicherlich gerade in diesem untersten Segment Einfluss haben darauf, dass die Vertretung ein bisschen besser wird. Und das ist, denke ich, durchaus sinnvoll. Zu der Competitive Balance Frage. Ich meine, das ist natürlich, da kannst jetzt auch zurück zu Adam und Eva gehen. Ne? und ob jetzt wirklich, ich bin ein bisschen zynisch, ob wirklich das Agentenreglement der Weg ist, über den wir Competitive Balance steigern wollen, würde ich jetzt mal bezweifeln. Was immer interessant ist, dass ja in verkappter Form, vielleicht nicht offiziell ausgeschrieben, aber in verkappter Form, als dieser Kompromiss zum Transfersystem, was ja hinter all dem steht. Am Ende ist ja der Agentenmarkt nur ein Zweitmarkt zum Transfermarkt.
Ja.
Das war ja letztlich auch für Competitive Balance. Auch wenn es nicht so offiziell ausgesprochen wurde, aber wenn man den Prozess zurückgeht und welche Interessen dort aufeinandertreffen, ging es ja darum. Und dann kannst du, glaube ich, mittlerweile, wenn du auf die Daten schaust, du kannst natürlich über diese Umverteilungseffekte des Transfersystems kannst du durchaus streiten. Meiner Meinung nach sind die sehr, sehr begrenzt. Aber zur Competitive Balance trägt das System sicherlich nicht bei. Weil philosophisch gesehen ist ja das Gesamtkonstrukt, Talent fließt nach oben in der Pyramide und ein bisschen Geld soll so ein bisschen nach Trickle-Down-Economics funktionieren. Kann man jetzt die Amerikaner fragen, wie gut Trickle-Down-Economics funktioniert haben? Wahrscheinlich sagen sie gar nicht. Und ich denke, das ist im Fußball schon auch so. Da passiert ein gewisses Maß an Umverteilung, was ich auch verstehe, dass die Clubs da momentan schon sehr davon abhängig sind, weil auch das gesamte Marktsystem so aufgebaut ist. Aber es führt sicherlich nicht zu Competitive Balance. Und das natürlich, wenn du dann die Wettbewerbsformate dazu nimmst und allen, wir gehen auf eine immer weiterführende Zuspitzung zu. Und das lässt sich auch, glaube ich, muss man auch in einer gewissen Art und Weise ehrlich sein, ohne fundamentales Eingreifen in den Wettbewerbsstrukturen, in den Umverteilungsstrukturen von Erlösen, die erzielt werden, lässt sich das auch nicht verhindern. Du kannst die Frage aufwerfen, ob das in einem Aufstiegs-Abstiegssystem mit den kapitalistischen Kräften überhaupt verhindern lässt. Mhm. Was wir, glaube ich, wo diese Frage einfach immer mehr darauf hinausläuft, ist, dass wir ein System auf zwei Ebenen kreiert haben. Und ich nutze dann immer, damit es nicht so, vielleicht so für den deutschen Zuhörer ist es vielleicht ein bisschen weiter hergeholt, aber ich sage immer, du kannst nicht verlangen, dass Glasgow Rangers auf europäischer Ebene eine Chance hat, in die Knockout-Phase der Champions League zu bekommen, was ja die Ambition für sie sein muss, aber national nicht zu dominant sein darf. Mhm. Die zwei Dinge schließen sich in einer gewissen Art und Weise aus. Das heißt, du triffst da eine Entscheidung. Und die Entscheidung führt natürlich momentan immer mehr dazu, dass es wichtiger ist, dass die international eine Perspektive haben, erfolgreich zu sein. Das führt aber zu immer weiteren Verzerrungen national.
Mhm.
Ich glaube, der Trend ist fast nicht aufzuhalten, außer wir reden wirklich über fundamentale Umstrukturierung. Mhm. Warum funktioniert es in den USA besser?
Mhm.
Du hast geschlossene Ligen. Es wird letztlich bis auf so ein bisschen lokale Fernseheinnahmen alles kollektiv umverteilt, was an Einnahmen an die Clubs reinkommt. Du hast Draft-Systeme, du hast alle möglichen Systeme, die Talent verteilen.
Und halt diese Single Entity, ne?
Genau. Das heißt, es ist ein komplett anderes Konstrukt. Die kriegen das dadurch deutlich besser gemanagt. Steht natürlich komplett im Widerspruch zu unserem sozialen Gefüge von Fußball und Sport im Allgemeinen, dass eben mein Sohn spielt bei Sandhausen, die stehen jetzt im Abstiegskampf, die kämpfen, wollen hoch. Das ist, wollen oben bleiben, könnten theoretisch in die dritte Liga runtergehen, ist aber natürlich ökonomisch ein Desaster. Ne?
Ja.
Das ist auch ökonomisch, wenn du es dir rein makroökonomisch anschaust. Das ist kompletter Unfug. Aber für uns emotional ist es enorm wichtig.
Ja.
Und ich glaube, man muss sich leider zu einem gewissen Grad damit abfinden, dass dieser Trend sich kaum aufhalten lässt. Und was, glaube ich, die eigentlich große Frage für uns in den nächsten Jahren sein wird, was den größten Einfluss in dieser Diskussion, in der regularischen Diskussion hat, ist, dass sich Ownership-Fragen komplett verschieben momentan. Also mit institutionellen Investoren in Ligen, in Clubs, in letztlich Regierungen, die Clubs einkaufen, von Milliardären, die Vereine einkaufen, aus mittlerweile schon For-Profit-Motivationen.
Ja.
Das verschiebt unseren Sport komplett.
Ja.
Und die Leute schlafen noch, was das angeht. Das steht alles. Und 50 plus 1 für unsere Debatte in Deutschland ist super. Ich sage mal, 50 plus 1 ist das Beste, was es für den Fußball gibt, wenn es alle machen.
Ja, genau.
Und es ist halt einfach kein rein nationaler Markt. Ja. Das heißt, wir müssen natürlich schon, du musst hier in Deutschland entscheiden, willst du das national schützen? Ja, wenn du das machen willst, genial. Aber dann musst du ja auch bewusst sein, dass den Sprint, der da jetzt gerade angesetzt wird, wo Chelsea sagt, wir wollen unsere Einnahmen auf 1,5 Milliarden hochziehen, da wird auch Bayern München ein Problem bekommen. Und da wird sonst keiner wahrscheinlich groß mitkommen können, wenn wir dieses System behalten. Und das heißt, da entwickelt sich einfach schon ein enormer Kulturkampf zwischen dem, was wir wollen, was Fußball ist, was aber de facto Kapitalismus momentan damit einfach macht, was sich auch kaum begrenzen lässt. Und wie wir dann als Fans und als irgendwie Zuschauer und auch irgendwie einfach passionierte Sportmenschen damit umgehen wollen. Absolut. Aber da sind schon Trends, die sind so stark.
Also ich
kann auch eine FIFA nicht viel machen.
Ich könnte nur noch den ganzen Tag zuhören, Jonas. Und diese Beispiel Chelsea und Man City, das sind ja wirklich so die Turbo-Casino-Kapitalismus. Das ist ja wirklich, die Monster müssen sterben, hat mal Dirk Zingler gesagt. Es ist eine schwierige Konstellation gerade im Profifußball, wo so viel Geld drin ist.
Ja.
Danke für deine Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Das machen wir.
Ja. Ich glaube, da sind noch viel Potenzial für eine richtig lange gute Folge. Und ich wünsche dir eine gute Heimreise.
Dankeschön.
Ein schönes Wochenende mit deiner Familie und das bis bald, Jonas.
Super. Ja? Mach's gut. Ciao.
Ciao. In diesem Sinne.
In diesem Sinne, schön, dass ihr euch die Interviews angehört habt und immer noch dabei seid. Holger, haben wir noch ein Abschlusswort?
Ja, wir hoffen, dass wir vor der Sommerpause noch eine Aufnahme zu viert machen können, aber nichts versprechen. Also ein bisschen Zeitproblem haben wir gerade. Falls es nicht dazu kommen sollte, habt einen schönen Sommer und wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao.
Tschüss.